Das Erwählen einer Braut. Gepredigt am 29. April 1965 bei der Versammlung der christlichen Geschäftsleute des vollen Evangeliums in Los Angeles, Kalifornien, von Bruder William Marion Branham. Es sind viele kranke Leute hier und ich kann nicht auf einmal zu allen von ihnen gelangen. Ich bin ganz gewiss glücklich, dass ich heute Abend wieder hier in diesem schönen Auditorium sein kann, unter diesen wunderbaren Gruppen von Leuten. Vor ein paar Minuten kamen wir dort draußen herein. Die Leute standen da draußen auf der Straße und sie sagten, dass sie nicht hereinkommen könnten. Ich sagte, nun, vielleicht kann ich euch einen Raum besorgen. Sie wollten sie nicht herunterkommen lassen. Deshalb tut es mir leid, dass wir nicht genügend Platz für sie haben. Sie sagten, dass das Erdgeschoss auch voll ist und deswegen... Wir bedauern das. Wir sind glücklich, dass wir hier sind und sind froh, dass wir von dieser feinen Gruppe aller Prediger sehen können. Hier sind die Geschäftsleute und all die Delegationen von den verschiedenen Teilen des Landes. Ich hatte diesen Morgen das Vorrecht, beim Frühstück zu sprechen. Bestimmt halte ich es für eine große Ehre, vor solchen feinen Leuten zu sprechen. Ich war bei dem Thema, die Spreu wird nicht Erbe sein mit dem Weizen. Ich habe es nicht beendet. Es war nicht der Fehler des Bruders. Er versuchte, dass uns die Verwaltung ein klein wenig länger bleiben lassen würde, aber man wollte es eben nicht tun. Ganz gewiss schätze ich das, Bruder Demos. Es ist sehr fein, sehr fein. Gewiss danke ich einem jeden von euch für eure Freundlichkeit. Aber sie wollten es uns eben nicht tun lassen. So mussten wir eben schließen. Ich werde das zu einer anderen Zeit aufgreifen, um es zu beenden. Die Spreu wird nicht Erbe sein mit dem Weizen. Habt ihr das verstanden? Ihr, die ihr da gewesen seid, ich hoffe, da war genügend des... dass es verstanden geworden ist. Nun, ich weiß, dass heute Abend auch eine Sendung ist. Deshalb möchte ich euch nicht so lange aufhalten, damit ihr das nicht verpasst. Weil ich denke, dass das wertvoll für die Pfingstgläubigen ist. Die Sendung betreffend, die wir vor einigen Abend sahen. Solch eine feine Gruppe von Menschen und solch wunderbare Antworten. In Ordnung, das macht, dass ich wirklich gut fühle, wenn ich das sehe, und ich vertraue, dass der Herr heute Abend segnet und alle, die es sich ansehen möchten, mögen sie glauben. Das möge mein aufrichtiges Gebet sein. Und so viele Berichte kamen heute an mit der Post durch Telefonanrufe von denen, die in diesen Versammlungen geheilt wurden. Ich war so glücklich darüber, kranke Leute zu sehen. Das ist die Art meines Dienstes. Ich komme hier herauf, um zu predigen. Ihr wisst, ich bin kein Prediger mit meiner Kentucky-Grammatik, his und han und all diese Wörter. Und deshalb kann ich mich nicht so benennen, was wir heute einen modernen Prediger nennen. Ich könnte jenen Platz nicht einnehmen. Ich habe keine Ausbildung, aber was ich darüber weiß, möchte ich anderen weitergeben. Beziehungsweise was ich fühle, was ich darüber weiß, möchte ich an andere weitergeben. So wie ich es gelernt habe, wie es zu mir ist. Er ist mein ganzes Leben. Alles, was ich je erwarte. Er ist viel mehr, als ich es je dachte. Als ich ein kleiner Junge war, hatte ich kaum einen Freund. Aber heute bin ich ganz gewiss dankbar für große Freunde. Um nun diese Stunde anzufangen, lasst uns einige Schriftstellen lesen. Ich liebe immer, die Bibel zu lesen. Es ist das Wort Gottes. Ich glaube das. Und ich glaube, dass es Gottes unfehlbares Wort ist. Nun, ich habe hier einige Schriftstellen und einige Notizen niedergeschrieben, auf die ich mich für ein paar Augenblicke beziehen möchte. Vielleicht 45 Minuten. Dann werden wir Zeit haben, um diese wunderbare Sendung heute Abend nochmal zu sehen. Ich vertraue, dass Gott euch weiterhin segnet. Ich weiß, was ihr zu tun habt, und vermutlich fahre ich heute Abend noch nach Tucson. Das ist eine 10 Stunden Fahrt. Ich bin dabei, nach Übersee zu reisen, und ich muss am Vormittag noch bei der Behörde eine Testspritze gegen gelbes Fieber bekommen. Deshalb muss ich dorthin. Neulich musste ich es verschieben, und sie werden es nicht noch einmal tun. Außerdem muss ich noch eine Tetanus- und eine Typhusspritze bekommen und Wiederholungsimpfungen. Und deshalb bin ich so dankbar für diese Gelegenheit, und die vorhergehenden Versammlungen ergriffen gewiss mein Herz. Ihr seid eine feine Gruppe von Leuten, und ich vertraue, dass Gott euch segnen wird. Die große Stunde kommt. Jenes Monstrum, das dort drüben liegt, rückt sich selber auf die andere Seite. Vor ein paar Tagen in Alaska, an diesem Morgen, schleuderte es noch einmal auf seine Rückseite nach oben und ungefähr unten um Washington herum. Es könnte sehr leicht diesen Weg einschlagen, wenn der Heilige Geist mir je etwas Genaues sagt. Einige von euch haben mich gefragt, Bruder Branham, wird es hier geschehen? Nun, ich weiß das nicht. Ich weiß es eben nicht. Das ist die Wahrheit. Ich wollte immer mit euch aufrichtig sein. Ich bin nicht dabei, etwas zu vermuten, irgendwelche Ideen anzunehmen oder etwas, was ich glaube oder so etwas Ähnliches. Wenn ich euch sage, es wird sein, dann muss er es mir zuerst sagen. Daraufhin werde ich es euch sagen. Ich weiß, dass die ganze Welt in einem bildenden Zustand ist. Wir sind in der Endzeit. Aber eine Sache, ich versuchte, Bruder Shikarin erzählte mir an diesem Morgen, wie er durch die Gebetslinie ging. Er griff hinunter, um jene Karten zu bekommen, bevor die Leute hochkamen, und er schaute darauf, um zu sehen, ob ich ihnen das sagte, was sie darauf geschrieben hatten. Ihr wisst, sie schreiben alles Mögliche auf ihre Gebetskarten. Er war dabei, um zu sehen, ob es richtig war. Er sagte, dass von den Hunderten, die er überprüfte, nie eine verkehrt gewesen ist. Da wird nie eine verkehrt sein. Solange es Gott ist, wenn ich je selbst etwas planen würde, es ist verkehrt, damit überhaupt anzufangen. Ein kleines Mädchen, dessen Vater hier sitzt und mir zuhört, kam vor nicht langer Zeit zu mir. Ich hatte einen Traum. Sie sagte, Bruder Branham, was bedeutet dieser Traum? Ich sagte, ich weiß es nicht, Schwester. Ich werde es herausfinden, wenn der Herr es mir sagen wird. So ging ich weiter und versuchte, den Herrn zu fragen. Aber er hat es mir nie gesagt. So kam das kleine Mädchen wieder zurück. Sie sagte, nun, wo ist die Auslegung von meinem Traum? Und ich sagte, komm her, Liebling, und setz dich nieder. Ich sagte, dein Vater und deine Mutter sind sehr gute Freunde von mir. Sie kamen die weite Strecke von Kanada, sind jetzt im Ruhestand und verweilen hier bei mir. Sie glauben an das, was ich sage. Ich habe niemals etwas in meinem Leben absichtlich zu irgendjemandem etwas Verkehrtes gesagt. Wenn ich aber nur vermuten würde, wüsste ich in der Tat doch nicht, was der Traum bedeutet. Ich kann es dir nicht sagen, bis ich den Traum selbst sehe. Und dann sagte er mir, was es bedeutet. Schau, wenn ich mir etwas ausdenken würde, da käme eine Zeit, wo du mich zwischen Leben und Tod benötigst. Wie würdest du dann wissen, ob du mir glauben sollst oder nicht? Wenn ich euch irgendetwas im Namen des Herrn sage, ist es wahrhaftig. Das ist er, der mir es sagt. Und soweit in all diesen Jahren auf der ganzen Welt und rund um die ganze Welt, war es nie zu einer Zeit verkehrt gewesen. Nur ihr wisst, dass ein menschliches Wesen nicht unfehlbar sein kann. Er benötigt den Geist Gottes, um das zu tun. Nun habe ich eine Botschaft, für die ich verantwortlich bin. Und oftmals wurde ich von den Leuten betrachtet, vielleicht von jemand, der sich noch nicht einmal niedersetzt und eine Minute nachdenkt, dass ich eine schreckliche Person wäre, dass ich die Leute nicht lieben würde und dass ich sie immer verachten würde. Aber das ist nicht so. So ist es nicht. Ich liebe die Leute. Aber ihr wisst, Liebe ist zurechtweisend. Wenn der kleine Junge draußen auf der Straße wäre, würdest du sagen, lieber Junge, ich will nicht, dass du da draußen bist. Wenn die Autos an ihm vorbeiflitzen, bringst du ihn herein. Läuft er danach wieder heraus, dann solltest du ihn zurechtweisen. Wenn du ihn liebst, wirst du es tun. Wenn du einen Mann sehen würdest, der in so einem kleinen Boot den Fluss hinab auf einen Wasserfall zutreibt und wüsstest, dass das Boot sinken würde, sobald es den Wasserfall erreicht, würdest du dann sagen, John, vielleicht solltest du für einen Augenblick nachsinnen. Wahrscheinlich wirst du es nicht schaffen, wenn ich weiß, dass er es nicht schaffen wird, dann würde ich ihn nahezu aus dem Boot herauswerfen, wenn ich es kann, weil es Liebe ist, die das tut. Und nun, wenn ich diese Botschaften spreche, versuche ich nie, irgendeine Lehre hineinzubringen oder so etwas. Ich tue das in meiner eigenen Gemeinde, aber außerhalb unter den Männern und Frauen von den verschiedenen Denominationen und verschiedenen Ansichten, versuche ich es nur in einer milden Form durchzunehmen und zu erklären. Ich glaube, es reicht aus, wenn ihr aus dem Geist Gottes geboren seid. Ihr versteht, was ich meine. Unter christlichen Methodisten, Baptisten, Presbyterianen und so weiter. Und nun heute Abend will ich aus 1. Mose den 24. Kapitel lesen. Ich will mit dem 12. Vers aus 1. Mose den 24. Kapitel anfangen zu lesen. Und er sprach, Jehova, Gott meines Herrn Abraham, lass es mir doch heute begegnen und erweise Güte an meinen Herrn Abraham. Sieh, ich stehe bei der Wasserquelle und die Töchter der Leute der Stadt kommen heraus, um Wasser zu schöpfen. Möge es nun geschehen, dass das Mädchen, zu dem ich sagen werde, neige doch deinen Krug, dass ich trinke, und welches sagen wird, trinke, und auch deine Kamele will ich tränken, diejenige sein, welche du für deinen Knecht, für Isaak, bestimmt hast. Und daran werde ich erkennen, dass du Güte an meinen Herrn erwiesen hast. Und dann aus dem Buch der Offenbarung. Jenes ist das erste Buch der Bibel, 1. Mose. Nun in dem letzten Buch der Bibel möchte ich aus dem 21. Kapitel den 9. Vers lesen. Wir kennen diese Schriftstelle aus 1. Mose, und wenn ihr wollt, dann lest das ganze Kapitel. Es ist Gott, der Eliezer aussendet. Wie nach Abraham sendet Eliezer aus, vergebt mir, um eine Braut auszuwählen für Isaak. Und die schöne Rebekka kam heraus und war die vollkommene Antwort auf das Gebet des Eliezer, des Knechts, der Knecht Abrahams, gerade dass der Knecht Abrahams gerade gebetet hatte. Nun, den 9. Vers vom 21. Kapitel der Offenbarung. Und es kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, voll der sieben letzten Plagen, und redete mit mir und sprach, komm her, ich will dir die Braut, das Weib des Lammes, zeigen. Nun, heute Abend möchte ich als Thema nehmen, das Erwählen einer Braut. Der Bruder, der hier aufnimmt, kann dieses Tonband danach herausgeben. Nun, ich spreche nicht nur zu der Versammlung, die hier anwesend ist. Diese Tonbänder gehen rund um die Welt. Sie werden übersetzt praktisch in vielen Sprachen. Sie kommen bis in die Heidenwelt hinein. Wir senden diese Bänder unentgeltlich zu einer Gemeindegruppe. Sie werden übersetzt da draußen in den Dschungel von Afrika und Indien. Rund um die Welt. Diese Tonbänder gehen rund um die Welt herum. Nun, das Erwählen einer Braut, in vielen Dingen des Lebens sind wir vor eine Wahl gestellt. Der Weg des Lebens an sich ist eine Wahl. Wir haben ein Recht, unseren eigenen Weg einzuschlagen, unseren eigenen Weg zu erwählen, den wir gehen möchten. Ausbildung ist eine Wahl. Wir können wählen, ob wir gebildet sind wollen, gebildet sein wollen oder ob wir nicht gebildet sein wollen. Das ist eine Wahl, die wir haben. Richtig und verkehrt ist eine Wahl. Jeder Mann, jede Frau, Junge und Mädchen haben zu wählen, ob sie versuchen werden, richtig oder nicht richtig zu leben. Es ist eine Wahl. Die Wahl ist eine gewaltige Sache. Eure Bestimmung, eure ewige Bestimmung ist eine Wahl. Und heute Abend werden vielleicht einige von euch die Wahl treffen, wo sie die Ewigkeit zubringen werden. Noch bevor dieser Gottesdienst heute Abend endet, da wird eine Zeit sein, wo, wenn du Gott öfters ablehnst, wird eine Zeit kommen, wo du ihn zum letzten Mal ablehnst. Da ist eine Grenzlinie zwischen Gnade und Gericht. Und es ist eine gefährliche Sache für einen Mann oder eine Frau, Junge oder Mädchen, diese Grenzlinie zu überstreiten. Denn wenn du diese Todeslinie überschritten hast, gibt es kein Zurück mehr. Deshalb heute Abend könnte es die Zeit sein, wo viele ihre Entscheidung treffen werden, wo sie die endlose Ewigkeit verbringen werden. Da ist noch eine andere Wahl, die wir im Leben haben, nämlich die eines Lebensgefährten. Einen jungen Mann oder eine junge Frau, welche in das Leben eintreten, ist ein Recht gegeben, eine Wahl zu treffen. Der junge Mann erwählt, die junge Frau hat ein Recht, es anzunehmen oder es abzulehnen. Aber es ist dennoch eine Wahl auf beiden Seiten, beide. Mann und Frau haben ein Recht zu wählen. Auch als ein Christ hast du eine Wahl. Du hast die Wahl, zu welcher Gemeinde du hier in Amerika gehen möchtest. Soweit du kannst, das ist unser eigenes amerikanisches Vorrecht, nämlich irgendeine Gemeinde zu wählen, der ihr angehören wollt. Das ist eine Wahl. Ihr müsst nicht zu irgendeiner von ihnen gehen, wenn ihr es nicht möchtet. Wenn du von den Methodisten zu den Baptisten umwechselst oder von Katholik ein Protestant wird und so weiter, dann ist niemand da, der euch sagen könnte oder euch veranlassen könnte, dass ihr zu irgendeiner gewissen Gemeinde gehen müsst. Das ist unsere Freiheit. Das ist, was unsere Demokratie ist. Jeder Mensch kann für sich selbst wählen. Religionsfreiheit. Und das ist eine große Sache. Gott helfe uns, das zu bewahren, solange wir können. Du hast auch eine Wahl. Wenn du die Gemeinde wählst, kannst du die Gemeinde wählen, die dich zu deiner ewigen Bestimmung führen wird. Du kannst aber auch eine Gemeinde wählen, welche eine gewisse Glaubensbekenntnis hat. Du magst denken, dass dieses Glaubensbekenntnis das ist, was du möchtest. Wieder andere Gemeinden haben auch ihr Glaubensbekenntnis. Und das ist noch das Wort Gottes, das du erwählen kannst. Du hast deine Wahl zu treffen. Da ist ein ungeschriebenes Gesetz unter uns bezüglich des Erwählens. Ich glaube, es war Elia auf dem Karmelberg. Eines Tages nach dem Entscheidungskampf ist die gewaltige Stunde des Wendepunktes da. Wir kommen jetzt direkt darauf zu. Es mag vielleicht heute Abend noch auf dich oder mich zukommen, dass wir diese Wahl treffen, ähnlich wie die der Berg Karmel-Erfahrung. Ehrlich gesagt, ich denke, es geht jetzt weltweit. Aber da wird bald eine Zeit sein, wo ihr eine Wahl treffen müsst. Ihr Menschen hier von euren Denominationsgemeinden, glaubt das nur, dass die Stunde zu euren Rechten ist. Und wenn ihr eine Wahl treffen werdet, ihr werdet entweder in das Weltkonzil hineingehen, oder ihr werdet hinfort nicht länger mehr eine Denomination sein. Ihr werdet das tun müssen und jene Wahl kommt bald. Und es ist eine gefährliche Sache, bis zu jener letzten Stunde zu warten. Du kannst etwas annehmen, was du nie abschütteln kannst. Ihr wisst, da ist eine Zeit, wo man gewarnt werden kann. Wenn du jene Warnlinie überschreitest, dann bist du bereits auf der anderen Seite gekennzeichnet, gebrandmarkt. Denk daran, wie das Jubiläumsjahr kam und die Priester mit seiner Posaune umherzog und verbreitete, dass jeder Sklave frei ausgehen kann. Aber wenn sie es ablehnten, ihre Freiheit anzunehmen, dann wurde er zu einem Pfosten im Tempel gebracht und ein Riemen wurde durch sein Ohr gebohrt. Und er diente dann immer seinem Herrn. Und es wurde an sein Ohr angebracht, als ein Sinnbild von Hören. Glauben kommt durch Hören. Er hört jene Posaune, aber er wollte nicht darauf hören. Und oftmals hören Männer und Frauen Gottes Wahrheit. Sie sehen sie als erwiesene, bestätigte Wahrheit. Aber sie wollen sie trotzdem nicht hören. Da ist irgendeine andere Ursache. Da ist irgendeine Wahl, die sie trafen, anstatt die Wahrheit und Realitäten anzunehmen. Deshalb, ihre Ohren können verschlossen werden für das Evangelium. Sie werden es nie mehr hören. Mein Rat an euch, wenn Gott zu euren Herzen spricht, dann handelt geradewegs danach. Elia gab ihnen eine Wahl, welche sie treffen sollten. Wählt an diesem Tag, wem ihr dienen wollt. Wenn Gott Gott ist, dann dienet ihm. Aber wenn Baal Gott ist, dann dienet ihm. Nun, wie wir gesehen haben, sind alle natürlichen Dinge ein Sinnbild von dem Geistlichen, die wir an diesem Morgen in unserer Lektion durchgenommen haben, wie die Sonne und die Natur. Das war meine erste Bibel. Bevor ich jemals eine Seite in der Bibel las, kannte ich Gott, weil die Bibel überall in der Natur geschrieben ist und es steht im Einklang mit dem Wort Gottes, wie der Tod, Begräbnis und die Auferstehung von der Natur und wie die Sonne aufgeht, überquert, untergeht, stirbt und wiederum aufgeht. Es gibt ebenso viele Dinge, worin wir Gott in der Natur sinnbildlichen könnten. Aber wegen der Botschaft können wir sie nicht alle durchnehmen. Nun, wenn das Geistliche, vielmehr das Natürliche, ein Sinnbild von dem Geistlichen ist, dann ist das Erwählen einer Braut im Natürlichen ein Sinnbild von dem Erwählen einer Braut im Geistlichen. Nun, es ist eine ernsthafte Sache, wenn wir hingehen, um eine Ehefrau zu wählen. Oder ein Mann, das Treuegelöbnis lautet, bis der Tod uns scheidet. Das ist, wie wir es halten sollen. Und ihr bringt jenes Treuegelöbnis vor Gott. Nur der Tod wird euch scheiden. Ein Mann in seiner rechten Gesinnung, der eine Zukunft plant, sollte eine Frau sehr vorsichtig erwählen. Seid vorsichtig, was ihr tut. Und eine Frau, die einen Mann erwählt oder eine Wahl eines Mannes annimmt, sollte wirklich vorsichtig sein, was sie tut. Besonders in diesen Tagen. Ein Mann sollte nachsinnen und beten, bevor er eine Frau erwählt. Ich denke, warum wir nun heute so viele Ehescheidungsfälle haben, wir Amerikaner sind in Scheidungsfällen führend in der Welt, wir stehen an der Spitze vor dem Rest der Welt. In dieser Nation sind mehr Scheidungen als irgendwo anders. Angeblich denkt man, dass wir eine christliche Nation sind. Was für eine Schande, unsere Scheidungsverhandlungen. Ich glaube, dass die Ursache darin liegt, dass der Mann sich von Gott entfernt hat und die Frauen haben sich auch von Gott entfernt. Und wir erkennen, dass wenn ein Mann und eine Frau über die Angelegenheiten beten würde, nicht nur auf schöne Augen oder auf große, kräftige Schultern blicken oder so etwas Ähnliches oder auf irgendwelche andere weltliche Neigungen, aber wenn man zuerst auf Gott blicken würde und sagen würde, Gott, ist dieses dein Plan? Ich denke, dass heute so sehr viel gemogelt wird. Gerade wie in den Schulen. Sobald die Kinder am Morgen vorbeikommen, viele von den Kindern in der Nachbarschaft, es sind Freunde von mir, kommen und sagen, Bruder Brennan, wirst du für uns beten? Wir haben eine Prüfung. Ich habe den ganzen gestrigen Abend gearbeitet und es erscheint mir nicht so, dass ich es schaffen werde. Bete für mich. Ich denke, dass für jedes Schulkind die Eltern morgens am Tisch beten. Und wenn du sagen würdest, Mutter, John hat heute eine Prüfung, lass uns für ihn beten. Ich denke, dass das besser sein würde, als was ihr je auf irgendeine andere Weise tun könnt. Es ist besser, als von jemand anderem abschreiben und mogeln. Ich meine, wenn ihr nur herauskommen würdet und über die Sache beten würdet, ob wir darüber nachdenken, was wir tun, wenn wir dabei sind zu heiraten, wenn wir unsere Frau oder unseren Mann wählen, wenn wir nur darüber nachdenken würden. Ein Mann sollte ernstlich beten, denn er könnte sein ganzes Leben ruinieren. Denk daran, das treue Gelübnis lautet, bis der Tod uns scheidet. Und er würde sein Leben ruinieren, wenn er die falsche Wahl treffe. Aber wenn er weiß, dass er dabei ist, die falsche Wahl zu treffen und eine Frau heiratet, die nicht geeignet ist, seine Ehefrau zu sein, und er es trotzdem tut, dann ist es seine Schuld. Wenn die Frau sich für einen Mann entscheidet und sie weiß, dass er für sie nicht geeignet ist, ein Mann zu sein, dann ist es ihr eigener Fehler, nachdem sie wusste, was richtig und was verkehrt ist. Deshalb solltet ihr es nicht tun, bis ihr gründlich durchgebetet habt. Das Gleiche trifft auch beim Erwähnen einer Gemeinde zu. Nun, ihr müsst beten über die Gemeinde, worin ihr Gemeinschaft habt. Denkt daran, Gemeinden haben Geister. Nun, ich möchte nicht kritisch sein, aber ich erkenne, dass ich ein alter Mann bin und an einem von diesen Tagen muss ich von hier gehen. Am Tage des Gerichtes muss ich mich dafür verantworten, was ich heute Abend oder zu irgendeiner anderen Zeit sage. Und deshalb muss ich todernst und echt überzeugt sein. Ihr geht in eine Gemeinde und beobachtet das Verhalten von der Gemeinde. Ihr braucht nur eine Weile den Pastor beobachten und gewöhnlich werdet ihr herausfinden, dass die Gemeinde sich so benimmt wie der Pastor. Manchmal wundere ich mich darüber, ob wir nicht den Geist voneinander annehmen anstelle von dem Heiligen Geist. Wenn ihr zu einem Ort kommt, wo der Pastor wirklich gründlich ist und weiterführt, dann werdet ihr herausfinden, dass die Versammlung auch so ist. Ich werde euch zu einer Gemeinde bringen, wo der Pastor mit dem Haupt nach vorne und hinten zuckt und beobachtet die Versammlung. Sie tun dasselbe. Nehmt einen Pastor, der alles niedergaloppiert. Die Gemeinde wird gewöhnlich dasselbe tun. Deshalb, wenn ich eine Gemeinde wählen würde, würde ich eine aufrichtige, fundamentale, volle Evangeliums-Bibelgemeinde erwählen. Wenn ich eine erwählen würde, worin ich meine Familie hineingeben würde. Erwählen. Neulich brachten mich die Jungs hier hoch, Bruder Shekerings Sohn und sein Schwiegersohn, um für einen jungen Burschen zu beten, einen Sänger, ein prima Junge, der gerade von einer Reise zurückkam. Fred Parker war sein Name. Und sie riefen mich, da Fred im Sterben lag. Bevor ich in das Haus gelangen konnte, erreichte mich eine Nachricht. Er könnte jetzt schon tot sein. Und sie sagten, dass er eine schwere Blutung im Gehirn hat. Und er war gelähmt und lag im Sterben. Und seine Frau wollte, dass ich für ihn beten sollte. Und ich dachte, wenn ich versuchen werde zu fliegen, könnte er tot sein, bevor ich dort ankomme. Und er könnte jetzt schon tot sein. So rief ich schnell die kleine Frau an und sie bekamen eine Telefonverbindung zu Fred. Er konnte nicht schlucken. Sie gab ihm etwas Künstliches zum Schlucken. Und als wir für ihn gebetet hatten, bewegte er sich und nahm es aus seiner Kehle heraus. Er konnte nicht jetzt schlucken. Die Ärzte glaubten das nicht und sie nahmen es heraus. Und er konnte schlucken. Und neulich konnte er wieder aufrecht sitzen. Eine Gemeinde. Das Erwählen einer Gemeinde. An diesem Morgen eben vor einer Weile erreichte uns ein Telefonanruf. Ein Glied von meiner Gemeinde. Eine wirkliche Baptistenfrau von Louisville starb heute Morgen in der Früh. Und meine Gemeinde zu Hause, eine wirkliche Gruppe von geheiligten Menschen, versammelten sich selbst zusammen und gingen hinab, bevor der Leichenbestatter sie einbalsamieren konnte. Sie beugten sich über sie und beteten, bis das Leben in sie zurückkam. Sie ist am Leben heute Abend. Das waren die Ältesten von meiner Gemeinde. Warum? Sie wurden gelehrt, zu glauben, dass all diese Dinge möglich sind. Kommt aufrichtig zu Gott. Deshalb müsst ihr die richtige Wahl treffen. Nochmals, die Frau, die einen Mann wählt, wird seine Ehrgeiz und seinen Charakter reflektieren. Wenn ein Mann die verkehrte Frau erwählt, reflektiert es seinen Charakter. Und was er heiratet, zeigt tatsächlich, was in ihm ist. Eine Frau reflektiert, was in dem Mann ist. Und wenn er sie erwählt zur Frau, es zeigt, was in ihm steckt. Es hat nichts zu sagen, was er nach außen hin sagt. Beobachtet, was er heiratet. Ich gehe zu einem Büro eines Mannes und er sagt mir, dass er ein Christ ist. Viele Bilder von nackten Frauen überall an den Wänden. Jene alte Boogie-Woogie-Musik spielte dort. Ich kümmere mich nicht darum, was er sagt. Ich glaube sein Zeugnis nicht. Sein Geist wird von diesen Dingen der Welt gefüttert. Was wäre, wenn er eine Revue-Tänzerin heiraten würde? Oder wenn er eine Sexkönigin heiraten würde? Oder eben eine schöne moderne Ricketta? Es reflektiert, es zeigt, was er in seinen Gedanken hat, wie sein zukünftiges Heim aussehen wird. Er nahm sie, um seine Kinder großzuziehen. Und was immer sie ist, das ist die Art und Weise, wie sie jene Kinder aufziehen wird. Deshalb ist reflektiert, was in dem Mann ist. Ein Mann, der so eine Frau wie diese nimmt, zeigt an, wie er über die Zukunft denkt. Könnt ihr euch vorstellen, dass ein Christ so etwas tun würde? Nein, mein Herr, ich könnte es nicht. Ein wahrer Christ wird nicht Ausschau halten nach Schönheitskönigin und Revue-Tänzerin und Sexkönigin. Er wird nach christlichen Charakter Ausschau halten. Nun, ihr könnt nicht alle Dinge haben. Da mag ein Mädchen sein, die wirklich gut aussieht. Und das andere Mädchen hat vielleicht eine bessere Gestalt als dieses. Und du müsstest eine aufgeben, damit du die andere nehmen kannst. Aber wenn sie nicht die Qualitäten einer Dame oder einer Frau hat, kümmere ich mich nicht darum, ob sie hübsch ist oder nicht. Du solltest lieber auf ihren Charakter schauen, anstatt darauf zu blicken, ob sie hübsch ist oder nicht. Wenn es dazu kommt, wenn ein Christ eine Frau wählt, dann sollte er eine echte, wiedergeborene Frau erwählen. Es macht nicht aus, wie sie aussieht, was sie ist, darauf kommt es an. Und nun nochmals, das reflektiert seinen eigenen göttlichen Charakter. Und es reflektiert, was in seinen Gedanken ist und wie die Zukunft für seine Familie und die zukünftigen Pläne und sein Zuhause aussehen werden. Wenn er solch eine Frau, wenn es durch solch eine Frau eingerichtet wird, wenn er eine von diesen kleinen, modernen Ricketas und Sexkönigen heiratet, was kann er dann erwarten? Welche Art von Heim könnte ein Mann dann erwarten, wenn er ein Mädchen heiraten würde, das nicht genügend Moral besitzt, um zu Hause zu bleiben und sich um den Haushalt zu kümmern? Eines, das lieber da draußen in dem Büro von irgendjemand arbeiten möchte, Was für eine Hausfrau würde das sein? Dann würdest du Babysitter und alles Mögliche benötigen.
True.
Das ist wahr.
Now,
nun,
I'm not much
ich halte nicht viel von diesen modernen Neigung,
of women
dass Frauen arbeiten. Als ich diese Frauen mit diesen Uniformen sah, die in dieser Stadt auf Polizeimotorrädern herumfuhren, es ist eine Schande für jede Stadt, die eine Frau das gestattet. Viele Männer sind ohne Arbeit. Es zeigt das moderne Denken von unserer Stadt. Es zeigt die Entartung. Wir benötigen jene Frauen nicht dort draußen, um so etwas zu tun. Sie sollten dort draußen nicht so einen Beruf haben. Als Gott dem Manne eine Frau gab, gab er ihm die beste Sache, die er ihm außerhalb der Erlösung geben konnte. Aber wenn eine Frau versucht, den Platz eines Mannes einzunehmen, dann ist sie so ziemlich die schlimmste Sache, die er bekommen konnte. Nun, das ist richtig. Nun können wir die geistliche Anwendung sehen. Ich weiß, dass das übel ist. Ihr denkt, es ist übel, aber es ist die Wahrheit. Wir kümmern uns nicht, wie arg es ist. Wir müssen den Tatsachen ins Angesicht sehen. Das ist das, was die Bibel lehrt. Nun, wir sehen hier deutlich den geistlichen Plan, wie Gott für seine zukünftige Heimat plant, mit seiner zukünftigen Braut. Es kommt jetzt zur Betrachtung. Wenn ein Mann eine Sexkönigin heiratet, dann siehst du, wonach er für die Zukunft Ausschau hält. Und wenn ein Mann eine Frau heiratet, die nicht zu Hause bleiben wird, dann siehst du, wonach er für die Zukunft Ausschau hält. Und eines Tages, folgendes hört sich schrecklich an, aber ich fühle es eben zu sagen, gewöhnlich, wenn ich fühle, über eine Sache zu sprechen, dann sollte ich es sagen. Es ist gewöhnlich die Art und Weise Gottes. Ich arbeitete mit einem Viehzüchter zusammen, mit dem ich Rinder kaufte. Und ich bemerkte, dass der alte Bursche immer geradewegs in das Gesicht einer jungen Kuh blickte, bevor er das Auktionsgebot aufgab. Dann drehte er ihren Kopf und schaute zurück und so weiter. Und ich folgte ihm entlang und beobachtete ihn, und er betrachtete sie von oben bis unten. Und wenn ihre Gestalt in Ordnung war, dann drehte er sich und schaute ihr in das Gesicht. Und manchmal schüttelte er seinen Kopf und ging hinweg. Und ich sagte, Jeff, ich möchte dich etwas fragen. Er sagte, ja, Bill. Und ich sagte, nun, warum schaust du immer dieser Kuh in das Gesicht? Ich sagte, sie sieht gut aus, eine gute, starke Kuh. Er sagt, ich möchte dir etwas sagen, Junge. Du hast eine Menge zu lernen. Und ich erkannte es, nachdem er es mir gesagt hatte. Er sagte, ich kümmere mich nicht darum, wie sie aussieht. Sie mag Fleisch haben bis zum Huf. Aber wenn sie jenen wilden, starren Blick in ihrem Gesicht hat, dann kaufe sie auf keinen Fall. Ich sagte, warum denn, Jeff? Nun, sagt er, die erste Sache ist, sie wird niemals stille bleiben. Und er sagt, das nächste Ding ist, sie wird niemals eine Mami zu ihrem Kalb sein. Er sagte, sie haben sie jetzt in einem Stall gesteckt. Das ist die Ursache, dass sie so fettleibig ist. Aber wenn du sie loslässt mit jenem wilden, starren Blick, dann würde sie sich selbst zu Tode rennen. Und ich sagte, weißt du, ich habe etwas gelernt. Ich glaube, dass das auch auf die Frauen zutrifft. Dieser wilde, starre Ricketta-Blick. Bleibe lieber weg von ihr, Junge. All das blaue Zeug dort über ihre Augen. Ich möchte so etwas nicht. Ich denke nicht, dass das einer Christin geziehen. Ich sorge mich nicht darum, wie sehr das Fernsehen und die Zeitungen sagen, dass das hübsch ist. Es ist der grässlichste, abstoßendste Anblick, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Als ich das erste Mal sah, hier bei Clifton Cafeteria, eines Morgens beim Frühstück, sah ich eine von diesen jungen Damen hereinkommen. Bruder Argenbreit und ich kamen herein. Und er ging die Treppe hinab und ich schaute hin, das Mädchen kam herein. Und ich sagte, nun, ich weiß nicht, ich habe es nie zuvor gesehen. Es war irgendeine Art von, wo es schaute aus, als wäre sie zerfressen. Ihr wisst, so ein komischer Blick, ich sage das nicht, um amüsant zu sein, ich sage es, ihr wisst, dass ich Aussatz gesehen habe, ich bin ein Missionar, ich habe alle Arten von Missbildung gesehen, ihr wisst, dass die Krankheiten, und ich ging hinauf zu der jungen Dame und sagte ihr, ich bin ein Prediger, ich bete für die Kranken, möchten Sie, dass ich für Sie bete? Ich hatte noch nie so etwas gesehen wie dieses, und dann kamen noch zwei oder drei mehr herein, und ich ging dann zurück und wartete, und dann kam Bruder Argenbreit, und ich sagte, Bruder Argenbreit, er mag vielleicht hier sein. Ich sagte, was ist mit der Frau los? Er sagte, das ist Schminke. Ich sagte, oh my. Und ich dachte, sie sollten sie in irgendwo ein Krankenhaus für Pestkranke geben. Ihr wisst, damit es nicht auf all die anderen Frauen übergreift. Aber ihr wisst, ihr habt es zu planen und zu sehen und zu beten, wen ihr wählt. Wir sehen durch das Wort der Verheißung, sie, die Braut, die ein Mann erwählt, reflektiert seinen Charakter. Es reflektiert, was in ihm ist. Könnt ihr euch nun einen Mann vorstellen, der mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, der so etwas als Frau nehmen würde? Ich kann das nicht verstehen, Bruder. Nun, vielleicht bin ich nur ein alter komischer Kauz, aber ihr wisst, ich kann das nicht verstehen. Seht, bemerkt, es reflektiert, was in ihm ist. Sie hilft ihm, sein zukünftiges Zuhause zu gestalten. Nun, wenn wir jetzt für einen Augenblick zurückkommen auf die geistliche Seite und wenn ihr eine Gemeinde seht, die in der Welt ist und die sich wie die Welt benimmt, wie die Welt handelt, die noch etwas von der Welt erwartet und die die Gebote Gottes als so ansieht, als hätte er sie nie geschrieben, dann könnt ihr euch wirklich vorstellen, dass Christus nicht so eine Braut nimmt. Könnt ihr euch vorstellen, dass er die moderne Gemeinde von heute als Braut nimmt? Nicht mein Herr, ich kann mir das kaum vorstellen. Nein. Denkt jetzt daran, ein Mann und seine Frau sind eins. Möchtest du dich mit einer Person wie dieser vereinigen? Wenn du es tun würdest, dann würde es gewiss meinen Glauben enttäuschen, den ich in dich habe. Wie könnte sich dein Gott mit so etwas verbinden, mit einer regelrechten, denominationellen Prostituierten? Denkt ihr, dass er so etwas tun würde, die eine Form von Gottseligkeit haben, verleugnet aber die Kraft davon? Er würde es nie tun. Sie muss seinen Charakter in sich haben. Die wahre, echte, wiedergeborene Gemeinde muss den Charakter haben, der in Christus war, weil Mann und Frau eins sind. Jesus tat nur das, was Gott gefiel. Er hielt sein Wort und manifestierte sein Wort und seine Braut wird dieselbe Art von Charakter haben. Unter keinen Umständen kann sie eine Denomination sein. Nur unter diesem Gesichtspunkt kann man sagen, was man möchte. Sie wird irgendwo durch eine Körperschaft kontrolliert. Sie sagt ihr, was zu tun ist und was sie nicht tun kann. Oftmals ist es eine Million Meilen entfernt von dem wahren Wort. Es ist zu gefährlich, wenn wir uns von dem wahren Führer entfernen, den Gott uns hinterließ, um die Gemeinde zu führen. Er sandte niemals Bezirksvorsteher. Er sandte niemals Bischöfe, Kardinäle, Priester und Päpste. Er sandte den Heiligen Geist für die Gemeinde, um die Gemeinde zu führen. Wenn er, der Heilige Geist, gekommen ist, wird er euch in alle Wahrheit führen. Er wird euch diese Dinge offenbaren, die ich euch gesagt habe, und zeigt euch die Dinge, die kommen werden. Bringt sie in Erinnerung. Der Heilige Geist bewirkt das. Nun, die moderne Gemeinde hasst das. Sie haben das nicht gerne. Wie könnte sie daher die Braut Christi sein? Die Menschen von heute erwählen eine moderne Denomination. Was bewirkt das? Es reflektiert nur ihr dürftiges Verstehen von dem Wort. Ich möchte nicht verletzen, aber ich möchte, dass es tief genug ist, bis ihr darauf schauen werdet. Ich habe viele Paare getraut. Es erinnert mich an Christus und seine Braut. Eine von diesen Trauungen, die ich hier vor einiger Zeit ausführte, war eine ganz besondere Sache in meinem Leben. Es war vor mehreren Jahren, als ich noch ein junger Prediger war. Mein Bruder arbeitete für die WPA. Ich weiß nicht, ob sich irgendjemand noch daran erinnert. Irgendjemand, der so alt ist wie ich. Und das war ein Projekt, das die Regierung hatte. Und mein Bruder arbeitete auf einer 30 Meilen langen Strecke mit. Sie gruben einige Seen aus. Und es war ein Projekt für die Erhaltung. Und dort drüben arbeitet er mit einem Jungen zusammen, der von Indianapolis war. Er war ungefähr 100 Meilen von Jeffersonville, wo ich lebe. Vielmehr lebte entfernt. Dieser sagte eines Tages zu meinem Bruder, Doc, ich werde heiraten, wenn ich genügend Geld habe, um den Prediger zu bezahlen. Er sagt, ich habe genügend Geld, um meine Urkunden zu bekommen, aber ich habe nicht genügend Geld, um den Prediger zu bezahlen. Doc sagte, nun, mein Bruder ist ein Prediger und er kann euch trauen. Er sagte, er lässt sich von den Leuten nicht für eine solche Sache bezahlen. Er sagt, wirst du ihn fragen, ob er uns trauen wird? Nun, an jedem Abend fragte mich mein Bruder und ich sagte, wenn er bis jetzt noch nicht verheiratet war, beide von ihnen, dann ist alles in Ordnung. Er sagte, dass er ihn fragen wird. Und ich sagte, wenn dem so ist, dann sage ihm, dass er hierher kommen soll. So, als der Samstag herankam, kam auch der Junge. Es ist eine große Sache für mich, darauf zurückzuschauen. Es war ein regnerischer Nachmittag und ein alter Chevrolet mit verdrahteten Scheinwerfern fuhr vor. Es war kurz, nachdem ich meine Frau verloren hatte und hauste in zwei kleinen Zimmern. Doc war auch mit mir dort drüben, um auf sie zu warten. Und der Junge kam aus dem Auto heraus und sicher sah er für mich noch für jemand anders, gewiss nicht wie ein Bräutigam aus. Noch kann ich gute, anständige Schuhe für $1.50 kaufen. Und er hatte welche an, die ganz durchgetreten waren. Seine Hose war wirklich ungebügelt und er hatte eine von diesen alten Maulwurfsjacken an. Und ich glaube nicht, dass einige von euch älteren Leuten sich daran erinnern können. Es sah aus, als wäre sie durch eine Waschmaschine gelaufen, ohne ausgespült zu werden. Und sie war gestreift und dann in den Ecken umgeschlagen. Und auf der Seite kam eine kleine Dame heraus mit einem kleinen, eines von diesen kleinen kariert aussehenden Kleidern. Ich machte einen Fehler, als ich diese Stoffart einmal nannte. Ich dachte, dass es Gingham genannt wird. Ja, ich habe es schon wieder verkehrt ausgesprochen. Es ist immer dasselbe. Sie kam aus dem Auto heraus und sie kamen die Stufen hoch. Und als sie hereinkamen, das arme kleine Ding, und ich glaube, so ziemlich alles, was sie anhatte, war ein Rock. Sie hatte kaum Schuhe an. Sie hatte keine Schuhe an. Sie kam per Anhalter von Indianapolis. Jenes kleine Haar hing ihr über der Schulter und in langen Zopfarten herunter. Sie sah sehr jung aus. Und ich sagte zu ihr, bist du alt genug, um dich zu heiraten? Sie sagte, jawohl, mein Herr. Und sie sagte, ich habe meine geschriebene Erlaubnis von meinem Vater und meiner Mutter. Sie sagte, ich muss es der Behörde vorlegen, um meine Urkunde zu bekommen. Ich sagte, in Ordnung. Und ich sagte, ich möchte ein klein wenig mit euch sprechen, bevor wir diese Trauung ausführen. Sie setzte sich nieder. Der Junge schaute ständig im Zimmer herum. Er benötigt wirklich einen Haarschnitt. Und er schaute im Zimmer herum. Er hörte mir nicht zu. Und ich sagte, Sohn, ich möchte, dass du zuhörst, was ich sage. Ich sagte, jawohl, mein Herr. Ich sagte, liebst du dieses Mädchen? Und er sagte, ja, mein Herr, ich liebe sie. Und ich sagte, liebst du ihn? Jawohl, mein Herr, ich liebe ihn. Ich sagte, hast du einen Ort, wo du sie hinbringen kannst, nachdem du verheiratet bist? Er sagte, jawohl, mein Herr. Ich sagte, in Ordnung. Nun, ich möchte euch etwas fragen. Ich weiß, dass du hier oben bei der WPA arbeitest. Und er sagte, ja, mein Herr, das sind ungefähr $12 in der Woche. Und ich sagte, denkst du, dass du sie damit versorgen kannst? Er sagte, ich werde alles tun, was ich kann. Und ich sagte, nun, das ist in Ordnung. Und ich sagte, nun, was ist, wenn er seine Arbeit verliert, Schwester? Was wirst du tun? Läufst du zurück nach Hause zu Mama und Papa? Sie sagte, nein, Herr, ich werde mit ihm bleiben. Und ich sagte, was, mein Herr, wirst du tun, wenn du drei oder vier Kinder hast und nichts, um sie zu ernähren? Wenn du keine Arbeit hast, wirst du sie wegschicken? Ich sagte, nein, mein Herr, ich werde weiterkämpfen. Wir werden es schon irgendwie schaffen. Ich kam mir klein vor. Und ich sah, dass er sie wirklich liebte. Und sie liebten einander. Ich traute sie. Und dann habe ich mich gewundert, wo er sie hingebracht hat. Einige Tage danach fragte ich meinen Bruder Doc, wo es ist. Ich sagte, geh hinab nach New Albany. Es ist eine kleine Stadt unterhalb von uns. Dort unten am Fluss lagerte ich etwas Zinn. Und ich ging jeden Tag dorthin, als ich noch ein Telegrafenbauarbeiter war. Die übrigen Männer saßen herum und erzählten Witze und Dinge. Ich ging in den Wagen und fuhr zum Fluss herunter und betete und las meine Bibel unter einem großen Stück Blech, wo ein altes Hüttenwerk war. Dort unten ist eine Menge von alten Güterwaggons. Und dieser Mann ging dort hinab und besorgte sich einen von diesen Güterwaggons, zählte sich eine Tür hinein, er nahm Zeitungen und Tacky-Knöpfe. Wie viele wissen, was ein Tacky-Knopf ist? Da sind hier ja keine Leute von Kentucky. Wenn ihr ein Stück Pappe habt und einen Reißnägel hineindrückt oder einen kleinen Stift, das nennt man einen Tacky-Knopf. So, sie hatten sie überall hineingedrückt. Und er ging hinauf, dort zu den Eisenwerken und besorgte sich etwas Material und machte sich eine Treppe. Sie gingen und besorgten sich einige alte Kisten und machten sich einen Tisch. Und eines Tages dachte ich, ich werde mal hinabgehen und sehen, wie es ihnen geht. Ungefähr 6 Monate zuvor traute ich die Tochter von E.V. Knight und den Sohn von E.T. Slider. Und E.V. Knight ist einer von den reichsten Leuten dort am Ohio-Fluss. Und er leitete dort ein großes Werk, wo sie diese Fertighäuser machen und so weiter. Und Slider, Herr E.T. Slider, ist ein Sand- und Kiesunternehmer. Kinder von Millionären. Und ich hatte sie getraut. Und ich zog mich zurück an einem Ort und übte für ungefähr 2 Wochen. Und ich ging zurück in die Bude und kniete auf einem Kissen und all der Prunk und alles Mögliche, das ich durchmachte, um jenes Paar zu trauen. Und als sie herauskamen, warum sie waren, dieses andere kleine Paar lebte gerade dort in einem kleinen alten Raum, wo sie ein kleines Sofa und Klappbett hatten. Beide Paare wurden durch dieselbe Zeremonie getraut. Und eines Tages dachte ich, dass ich mal hinabgehen sollte, um dieses reiche Paar zu besuchen. Sie brauchten nicht zu arbeiten, ihre Väter waren Millionäre. Sie hatten ihnen ein schönes Haus gebaut. Ehrlich gesagt, der Türgriff von diesem E.V. Knight hier oben auf dem Hügel besteht aus 14 Karat. Er hat einen großen Palast. So könnt ihr euch vorstellen, was für eine Art Heim sie bewohnten. Sie brauchten nicht zu arbeiten.
Sie hatten einen hübschen Kadillac, der ihnen jedes Jahr geschenkt wurde. Es waren eben nur für die Kinder. Sie hatten eben alles, was sie sich wünschten. Eines Tages ging ich hinauf. Nun, wie wurde ich bekannt mit ihnen? Einer von ihren Freunden war ein guter Freund von mir. Wir waren zusammen eng befreundet und auf diese Weise lernte ich sie kennen. Sie wünschten, dass ich sie trauen sollte. Und so fuhr ich hinauf, um sie zu besuchen. Und ich stieg aus meinem alten Ford heraus und ging die Stufen hoch und ich ging ein klein bisschen zu dicht heran. Und ich hörte sie. Und sie hatten gerade einen Krach. Sie waren eifersüchtig aufeinander. Sie waren tanzen gewesen und sie war ein sehr schönes Mädchen. Und sie war eine von diesen Schönheitsköniginnen. Sie hatte viele Preise, Autos und Sachen gewonnen, weil sie eine Schönheitskönigin war. Und ich schaute auf sie. Und der eine saß in der einen Ecke und der andere in der anderen Ecke. Und sie stritten sich miteinander über einen Jungen, mit dem sie tanzte, oder irgendein Mädchen oder so etwas. Als ich dann heraufkam, sprangen sie schnell auf und fassten sich einander im Flur an, kamen herüber zu der Tür und sie sagten: Nun, guten Tag, Bruder Branham, wie geht es dir? Ich sagte: Ausgezeichnet, wie geht es euch? Und, sagte er: Wir sind sehr glücklich, ist es nicht so, Schatz? Ich sagte: Jawohl, Liebster. Seht ihr? Nun seht, ihr täuscht etwas vor, was nicht wahr ist. Nun, ihr könnt euch nicht erwärmen an einem gemalten Feuer. Einige von diesen Gemeinden versuchen, Pfingsten zu malen. Etwas, das vor 1000 Jahren geschah, vielmehr vor 2000 Jahren. Ihr könnt euch nicht durch ein Feuergemälde erwärmen. Pfingsten ist heute genauso wirklich, wie es war. Seht, das Feuer fällt immer noch. Es ist nicht ein gemaltes Feuer, es ist ein wirkliches Feuer. So, dort waren sie. Seht ihr, ich möchte nicht auf diese Art und Weise leben. Gut, ich dachte, gerade dort unten über der Klippe und vorbei an dem Fluss, dort ist es, wo dieses andere Paar sich durchschlägt. An einem Samstagnachmittag, so dachte ich, werde ich dort hinabschlendern und sehen, wie sie so zurechtkommen. So, und ich war schmutzig im Gesicht und hatte schmutzige Arbeitskleidung an und mein Werkzeug bei mir. Und ich dachte, ich werde mal zu ihnen gehen. Und so ging ich entlang, als ob ich die Isolatoren beobachten würde, die durch Blitze und so etwas gesprungen waren. Ich ging an der Seite der Telefonleitung entlang bei dem elektrischen Kabel längs des Flusses. Und der alte Chevrolet stand an der Vorderseite. Und es war ungefähr ein Jahr später, nachdem ich sie getraut hatte. Die Tür war auf und ich konnte sie reden hören. Also jenes hörte sich an wie ein Heuchler. Ich ging nahe genug heran, damit ich zuhören konnte, um zu erfassen, was sie sagte. Ich stand dort und ich wollte es nur für mich selbst wissen. Ich wollte herausfinden und sicher sein, dass ich weiß, worüber ich spreche. Das ist auch die Weise, wie ich es mit Gottes Wort tue. Es ist die Wahrheit oder es ist es. Ist die Wahrheit, wird er sein Wort halten oder hält er sein Wort? Wenn er sein Wort nicht hält, dann ist es nicht Gott. Seht ihr? Wenn er sein Wort hält, dann ist er Gott. Seht? Und darum, ich wollte sehen, wie es ihnen ging. Und ich bewegte mich ganz ruhig an der Seite entlang. Und ich hörte ihn sagen: Aber Schatz, ich möchte so sehr, dass du es bekommst. Weil sie es schlecht aussieht. Sie sagte: Nun, schau, Liebling. Sie sagte: Dieses Kleid ist doch genug. Sie sagte: Warum? Dieses ist schon richtig. Er sagte: Ich schätze es, aber schau. Ich schlich herum, sodass ich durch einen Spalt, durch die offene Tür in den Güterwagen sehen konnte. Und dort saß er und hatte sie auf den Schoß. Er hatte seinen Arm um sie herum und ihr Arm war um ihn herum. Und er hatte einen von diesen alten Schlapphüten auf, der ein Loch hatte und an der Spitze zusammengedrückt war. Dann schüttete er seinen Lohn auf den Tisch und er sagte: So viel für Lebensmittel, so viel für die Versicherung und so viel für das Auto. Das war nicht genug. Und dann fand ich heraus, dass er ein niedliches Kleid dort oben im Schaufenster gesehen hatte. Er hatte schon ein paar Wochen danach Ausschau gehalten. Es kostete $1 und noch etwas. Und er wollte es bekommen. Und er sagte, nun Liebling, du würdest so schön darin aussehen. Und sie sagte, aber Liebling, ich habe doch ein Kleid. Ich brauche es wirklich nicht. Seht, und jene kleine Königin, und ich drehte mich um und schaute zurück. Ich konnte den Turm auf der Spitze von dem anderen Haus sehen. Ich stand dort und schaute für ein paar Minuten. Und ich dachte, wer ist hier der reiche Mann? Und ich dachte, Bill Branham, wenn du die Wahl hättest, wo würdest du hingehen? Was mich betrifft, ich würde nicht das hübsche Ding dort oben am Hügel nehmen. Ich würde diesen Charakter hier unten nehmen, welcher eine wirkliche Heim bereitet. Jemand, der mich liebt, bei mir bleibt. Jemand, der versucht, ein Heim zu gestalten und einem das Geld nicht für Prunk und alles Mögliche vergeudet. Jemand, der mit einem ist, ein Teil von dir. Dieses hat mich immer bewegt. Und hier war es. Einer erwählte ein schönes Mädchen, der andere erwählte Charakter. Nun, das ist die einzige Weise, wie du wählen kannst. Zuerst schau aus nach Charakter. Und wenn sie sie dann liebst, das ist fein. Beachte, Gottes erster Adam hatte keine Wahl für seine Frau. Er hatte keine Wahl. Gott machte ihm nur eine. Und er konnte sie nicht erwählen, so finden wir heraus, dass sie ihn von Gottes Wort hinwegführte. Er hatte nicht die Möglichkeit, über diese Angelegenheit zu beten. Er ist nicht wie du oder ich, er bekam keine Wahl. Und nochmal, indem sie das tat, führte sie ihn weg von seiner rechtmäßigen Position als Sohn Gottes. Und sie tat es, indem sie ihm eine moderne Lebensweise zeigte. Etwas, was sie wirklich nicht hätte tun sollen. Der Charakter von ihr zeigte, dass sie verkehrt war. Ihre Motive und Ziele waren ganz verkehrt. Und sie überredete ihn, indem sie versuchte, ihm zu beweisen, dass das moderne, neue Licht, welches sie fand, ein besserer Weg zu leben sei. Das aber war im Widerspruch zu Gottes Wort. Und wie viele Frauen heute und umgekehrt Männer, die eine gute Frau von Gott wegziehen oder die einen guten Mann von Gott wegzuziehen versuchen, sagen, dass diese Religion, ihr Pfingsterjung sagt, diese Religion ist altmodisch und ist eine trübe Angelegenheit. Glaub nicht daran. Du solltest besser gründlich beten, bevor du jedes Mädchen heiratest. Ich sorge mich nicht darum, wie schön sie ist. Deshalb trifft dasselbe trifft auch auf den Mann zu. Sie überredete ihn, zog ihn von dem Willen Gottes weg und veranlasste ihn, etwas zu tun, was er nicht hätte tun sollen. Dadurch verursachte es den Tod an dem ganzen menschlichen Geschlecht. Das ist der Grund, warum die Bibel ihr verbietet, zu lehren oder zu predigen oder Gottes Wort in irgendeiner Weise zu hantieren. Ich weiß, Schwester, viele von euch sagen, der Herr berief mich, um zu predigen. Ich werde nicht mit dir argumentieren, aber ich sage dir, das Wort sagt, dass du es nicht tun sollst. Sie soll nicht lehren oder irgendwelche Autorität ergreifen, sondern sie soll stille sein. Nun sagst du, der Herr sagt es mir, es zu tun. Ich zweifle das kein bisschen an. Habt ihr neulich abends meine Botschaft über Biliam gehört? Biliam hatte die erste richtige Entscheidung von Gott. Tu es nicht, aber er spielte damit herum, bis zuletzt Gott ihm sagte, dort zu gehen. Gott mag es zulassen, dass du predigst. Ich sage nicht, dass er es nicht tat, aber es ist nicht gemäß zu seinem Wort und Plan, denn sie soll unter Gehorsam sein, wie es auch das Gesetz sagt. Das ist wahr. Deshalb, es wird von ihr nicht erwartet, etwas zu tun. Nun beobachtet nochmals, wie die natürliche Braut die geistliche versinnbildlich ist. Das Wort sagt, dass sie für einen Mann gemacht wurde und nicht der Mann für sie. Nun, ich spreche ein paar Minuten über die Braut Christi. Ich versuche euch den Hintergrund davon zu zeigen. Die Frau wurde für den Mann gemacht und nicht der Mann für die Frau. Das ist die Ursache, dass unter den alten Gesetzen viel Weiberei legal war. Schaut auf David, der dort unten mit 500 Frauen saß. Und die Bibel sagte, dass er ein Mann nach Gottes eigenen Herzen war. 500 Frauen. Salomo hatte 1000. Aber nicht eine von diesen Frauen konnte einen anderen Mann haben. Ihr habt mein Tonband über Ehe und Ehescheidung. Ich betete vor nicht allzu langer Zeit auf der Spitze des Berges bei Tucson dort oben darüber. Sie entließen die Schulkindern, um jene Feuersäule beobachten zu können, die um den Berg herumkreiste, mit einem Trichter ging, rückwärts und vorwärts, auf und nieder. Einige Leute, die hier sind, wissen das und haben es gesehen. Als er die Wahrheit von diesem Ehe- und Ehescheidungsproblem aussprach, wenn die eine Seite diesen Weg geht und eine geht jenem Weg, dann muss dort irgendwo eine Wahrheit sein. Und nach jedem sieben Siegel zeigte er mir, was die Wahrheit davon war. Nun beobachte, sie konnte nur einen Mann haben. Die Frau wurde für den Mann gemacht und nicht der Mann für die Frau. Die ganzen 500 Frauen waren nur Davids Frau. Es war ein Sinnbild, wenn Christus im tausendjährigen Reich auf den Thron sitzt, dann wird seine Braut eine Person sein. Aber die Braut, alle zusammen werden Zehntausende sein. David hatte viele Frauen als Einzelpersonen, aber alle zusammen waren seine Frau, so wie der ganze Leib der Gläubigen der Braut Christi die Braut Christi bildet, obwohl sie es war, die Frau. Er war der Mann. Nun, wir wurden für Christus gemacht. Christus wurde nicht für uns gemacht. Das ist es, was wir heute in unseren Lehrbüchern zu sagen versuchen. Wir versuchen, das Wort, welches Christus ist, sich uns anpasst, anstatt dass wir versuchen, uns dem Wort anzupassen. Das ist der Unterschied. Wenn ein Mann ein gewisses Mädchen aus einer Familie heraus erwählt, dann darf er sich nicht auf Schönheit verlassen. Schönheit ist verführerisch und Schönheit, moderne, weltliche Schönheit, ist vom Teufel. Oh, ich höre jemand dort draußen sagen, sei vorsichtig, ihr Prediger. Ich sage, dass diese Dinge auf dieser Erde, die schön genannt werden, absolut vom Teufel sind. Ich werde es euch beweisen. In dem Licht dieser Bemerkung, lasst uns Gottes heiliges Wort betrachten und sehen, ob es stimmt oder nicht. Wenn einige von euch Frauen so schön sein wollen, dann seht, woher das kommt. Wir finden heraus, dass am Anfang Satan so schön war, bis er die Engel verführte. Und er war das Schönste von allen. Es zeigt, dass es in dem Teufel liegt. Die Sprüche sagen, Salomo sagt, die Schönheit ist Eitelkeit. Das stimmt, Sünde ist schön. Gewiss ist sie es. Sie ist verlockend. Ich möchte euch etwas fragen und etwas hier zu euch sagen. Ich möchte, dass ihr es beachtet in den nächsten Minuten. Von all den Arten in der Welt, Vögel, Tiere und so weiter, finden wir heraus, dass im Tierleben bei allen, außer bei den Menschen, immer das Männliche schön ist und nicht das Weibliche. Warum ist das so? Schaut auf das Wild, der schöne, große Bock mit seinem Geweih und das kleine Reh. Seht euch die Henne an, die kleine, gesprenkelte Henne und der große, gefiederte Hahn. Da ist nichts, kein weibliches Wesen, außer eine Frau, das unmoralisch sein kann. Ihr nennt eine Hündin eine Schlampe, ihr nennt ein Schwein eine Sau, aber moralisch gesehen haben sie mehr Moral als die Hälfte von den Filmstars, die dort draußen sind. Sie können nicht anders als moralisch sein. Und die Frau war diejenige, die für die Verdrehung umgewandelt wurde. Das stimmt. Seht ihr, wohin die Schönheit sie gebracht hat? Nun, das ist der Grund, warum heute eine Zunahme von Schönheit unter den Frauen ist. Zum Beispiel, nimm Pearl Brown. Habt ihr je ein Foto gesehen? Sie war Amerikas große Schönheit. Aber heute ist jedes Schulmädchen schöner als sie. Habt ihr gewusst, dass es so sein sollte? Wisst ihr, dass die Bibel davon spricht, dass es so kommen wird? Wisst ihr, dass im Anfang der Fall durch eine Frau kam? Das Ende wird es genauso abschließen. Die Frauen bekommen Autorität und herrschen über die Männer und so weiter. Habt ihr gewusst, dass die Schrift das sagt? Es geschieht an dem Tag, wo sie Männerkleidung anzieht und sich die Haare schneidet. All diese Dinge sind im Widerspruch zu Gottes Wort. Wisst ihr, dass sie die Gemeinde repräsentiert? Ihr braucht nur zu sehen, was die Frauen tun, und du wirst erkennen, was die Gemeinde tut. Das stimmt ganz genau. Nun, das ist genauso wahr, wie das Wort Gottes wahr ist. Kein anderes weibliches Wesen ist so gemacht, dass es sich so herablassen kann, wie es eine Frau kann. Und doch wurde sie so gemacht, sie war nicht in der ursprünglichen Schöpfung. Alle Tiere, der Vogel, männlich und weiblich, die Tiere, männlich wie weiblich, sind ursprünglich. Aber für das menschliche Geschlecht machte Gott nur einen Mann, und er nahm von ihm eine Frau. Sie ist ein Nebenprodukt von dem Mann, denn Gott führte eine solche Sache nicht ein. Durchsucht die Schrift, es stimmt ganz genau, mein Herr.
No, sir.
Sie war außerhalb seiner ursprünglichen Schöpfung. Wenn sie richtig lebt, empfängt sie einen großen Lohn, so wie der Mann. Sie ist auf die Probe gestellt. Durch sie kam der Tod. Sie ist im gesamten Sterben schuldig. Aber dann drehte Gott es herum und gebrauchte eine Frau, um wiederum Leben zurückzubringen. Er baute seinen Sohn durch die Frau, eine Gehorsame. Aber eine Schlechte ist das Schlimmste, was es gibt. Da ist nichts, was so gemein sein kann. Kein Satans Sohn dachte, dass Gott Schönheit annimmt. Heute tut er es immer noch. Kein war Satans Sohn. Wir werden die Einzelheiten darüber nicht durchnehmen, aber lasst es mich euch erklären. Die Bibel sagt, dass er vom Bösen war. Das erledigt es. In Ordnung. Nun, er war Satans Sohn, und er dachte, wenn er einen Altar hat, den er wirklich schön zur Anbetung bereite, dass Gott respektieren würde. Heute denken sie genauso. Gewiss, sie bauen ein großes Gebäude. Wir werden große Denominationen haben. Wir werden das größte Gebäude haben und die am feinsten gekleideten Menschen haben, sowie die am besten gebildeten Geistlichen. Aber manchmal ist Gott 10 Millionen Meilen davon entfernt. Das stimmt. Jetzt ist es die Gemeinde. Darum, wenn Gott zur Anbetung und aufrichtigen Opfer respektieren würde, dann wäre Kain genauso gerecht wie Abel. Aber es kam durch Offenbarung. Durch sie verstand er, dass es nicht Äpfel waren, die seine Eltern aßen. Ich werde dir etwas sagen, das sich nicht gut für einen Prediger anhört. Aber ich werde es trotzdem sagen. Ich höre andere Dinge sagen, und sie erzählen kleine Scherze. Nun, ich meine es nicht so. Ich sage es trotzdem. Wenn das Essen von Äpfeln verursacht, dass die Frau erkannte, dass sie nackt war, dann sollten wir besser wieder Äpfel herumreichen. Vergib mir für das. Aber so, dass es sich in der Tat ändert. Ich habe euch hier unterbrochen. Ich sprach über die Frauen und so weiter. Ich möchte euch für eine Minute entspannen lassen für das Nächste, das nun kommt. Nun, beachtet, es waren keine Äpfel. Wir wissen das. Die Gemeinde wurde in diesen Tagen durch ihre Errungenschaften ähnlich dem der menschengemachten Leistungen wissenschaftlich. Sie versuchen, eine wissenschaftliche Kirche mit der Anziehungskraft von Bildern und großen Kirchtürmen zu machen. Es ist so schlimm, dass die Pfingstler nun auch in diesem Trott sind. Ihr solltet besser draußen sein und mit einem Tambourin dort unten an der Ecke stehen und den Geist Gottes um euch herum, anstatt euch ihnen gleichzustellen. Ihr wurdet eine Denomination. Seht, das ist die Ursache. Die Gemeinden versuchen, wissenschaftlich zu sein. Und denkt daran, der Mensch erreichte durch die Wissenschaft Fortschritte, aber es tötet ihn jeden Tag selbst. Als er das Schießpulver erfand, seht nur, was es bewirkt. Als er das Automobil erfand, es tötet schon mehr Menschen, als das Schießpulver es tat. Nun hat er eine Wasserstoffbombe bekommen. Ich frage mich, was er damit tun wird. In Ordnung. Und so ist die Gemeinde. Sie versucht es, durch die Wissenschaft zu erreichen, durch menschengemachte Pläne. Es nimmt euch nur weiter von Gott weg in den Tod. Und heute mehr als früher. Das ist richtig. Erwähne deine Gemeinde nicht auf dieselbe Art und Weise, wie du es mit deiner Frau getan hast. Was die Wissenschaft für sie getan hat, ist schon ein Wunder. Aber du tust besser daran, die Gemeinde davon abzuhalten. Er macht die Schminke, Puder und all diese anderen Dinge. Er wählt den Charakter von seinem Wort. Dann, nun lasst uns die natürliche Braut von heute mit der sogenannten Brautgemeinde von heute vergleichen. Vergleicht eine Frau, die heute heiratet. Nun schaut nur, was die Wissenschaft für sie getan hat. Sie kommt so mit ihrem abgeschnittenen Haar daher. Es ist eine von diesen Jacqueline Kennedy-Frisuren, oder irgendetwas Ähnlichem. Und wisst ihr, was die Bibel sagt? Die Bibel gibt tatsächlich einem Mann das Recht, wenn er es will, sie in Scheidung zu geben, wenn sie so etwas macht. Sie ist eine unehrenhafte Frau, wenn sie ihr Haar schneidet. Die Bibel sagt es so, das ist richtig. Habt ihr das nicht gewusst? Oh ja, ich predige den Kalifornien viel zu viel darüber zu euch. Das stimmt. Was nützt es mir? Die tun es trotzdem. Ihr könnt nicht ein Schwein nehmen, es verändern und daraus ein Lamm machen. Beachtet, ihr werdet mich nachher dafür hassen, aber ihr werdet die Wahrheit wissen. Lasst uns die Sachen miteinander betrachten. Sie kommt mit einer ganzen Menge Schminke daher, etwas, was sie nicht ist, eine moderne Braut. Wenn du ihr Gesicht abwaschen würdest, dann würdest du vielleicht von ihr weglaufen. Du würdest dich zu Tode erschrecken mit all dem Zeug, von ihr abmachen würdest. Und so ist auch die Gemeinde mit der großen, geschminkten Fassade, mit dem ganzen theologischen Max Factor. Beide haben ein schönes, betrügerisches Gesicht. Es ist eine menschengemachte Schönheit und nicht die von Gott gemachte Schönheit. Da ist in beiden nicht viel Charakter. Beachtet, so wie Satan, es genügt, um damit zu verführen. Betrachtet nun die moderne Braut mit ihr. Sie trägt Shorts, schminkt sich, schneidet ihr Haar ab. Sie trägt Kleidung, die wie Männerkleidung aussieht, und hört einem Pastor, der zu ihr sagt, dass das schon alles richtig ist. Er ist ein Betrüger. Er wird dafür in den jenseitigen Regionen leiden. Das ist richtig. Sie tut das, um zu verführen, um etwas zu sein, was sie nicht ist. Das ist auch die Weise, wie es die Gemeinde tut. Sie hat große Doktoren in Theologie, Doktor und PLA und so weiter. Und der Rechte und so. Sodass sie sagen kann, unser Pastor ist dieses und jenes und so weiter. Er weiß vielleicht nicht mehr über Gott als ein Hottentotte über eine ägyptische Nachtwache. Das ist richtig. Sie haben irgendeine theologische Seminarerfahrung und wissen doch so gut wie nichts über Gott. Die moderne Gemeinde und ihre theologische Schminke. Sie haben die Herrlichkeit ihrer Frauen abrasiert. Sie haben irgend so einen Ricky, den sie zum Pastor ernannten, bekommen. So einen Isabel, wenn da je so eine gewesen ist, beschnittene Haare, Shorts, Schminke. Und es ist alles in einem theologischen Geschmack geschminkt. Das ist es, wie die Gemeinde steht. Das ist richtig. Aber ihr geistiger Charakter ist weit davon entfernt, dass sie das Wesen einer Hausfrau und Mutter hat, für die Jesus Christus kommt, um sie in Empfang zu nehmen. Wenn irgendein Christ so eine Frau heiratet, dann zeigt es, dass er aus der Gnade gefallen ist. Sein Geschmack von Gott und sein Geschmack von einer Hausfrau, die eine zu Hause sein sollte, ist weit von Gott entfernt, wenn er so eine Frau erwählen würde. Nein, mein Herr, sie würde sicher nicht den Geschmack eines Christen befriedigen. Ihr geistlicher Charakter wäre auf dem niedrigsten Stand. Sie wäre in denominationeller Schönheit und Lust der Welt. Das ist genau das, wie die Gemeinde heute steht. Sie verkauften ihr von Gott gegebenen Charakter an Satan für eine wissenschaftliche, menschengemachte Religion. Sie hatten das Recht, als die Gemeinde Gottes mit dem Wort Gottes zu stehen und den Heiligen Geist unter ihnen arbeiten zu lassen, der den Körper mit dem Wort und der Liebe Gottes zusammenführt. Stattdessen verkaufte sie ihr Geburtsrecht wie Esau und nahm eine Denomination, die ihr alles erlaubte, was sie will. Das ist richtig. Eben um populär zu sein, wie ihre Mutter es in Nicäa, Rom, war. Gottes Wort. Oh, wie ist all das Zeug in unseren pünktlichen Kreisen eingedrungen. Es ist zu schade, aber es geschah. Beachte für eine Minute. Es geht um eine Nonne in der katholischen Kirche. Die Frau, die eine Nonne wird und dann noch den letzten Schleier nimmt, ist absolut an jene Kirche verkauft. Sie ist nach Seele, Leib und Geist Eigentum jener Kirche. Sie hat keine eigene Meinung mehr. Sie kann sie nicht mehr haben, wenn sie jene letzten Schleier nimmt. Sie kann nicht mehr über sich selbst bestimmen. Sie hat keinen eigenen Willen mehr. Seht es euch an, wie Satan doch versucht, diesen Schwindel, es ist dem echten sehr nahe anzubringen. Die wahre Gemeinde Christi, die Braut, ist so an ihn verkauft, an seinem verheißenes Wort, bis dieselben Gedanken, die in Christus waren, in ihr sind. Was für ein Unterschied! Und wir finden heraus, dass die moderne Gemeinde, die moderne weltliche Gemeinde, so wie die geistliche Gemeinde, geschwängert ist und beide Söhne gebären. Eine von ihnen bringt eine denominationelle Geburt in diesen Tagen hervor. Der Weltrat der Kirchen wird für die Welt durch eine Denomination den Antichristen hervorbringen. Das ist genau die Wahrheit. Ich mag vielleicht nicht mehr so lange leben, um das zu sehen. Ich glaube es aber, ihr jüngeren Leute, denkt daran, dass ihr einen Prediger gehört habt, der das sagte. Es wird zum Schluss so enden, bis es das Markzeichen des Tieres ist. Wenn sie dem Weltrat der Kirchen kommen, wird sie ihren Sohn gebären, den Antichristen. Und die andere ist geschwängert durch das Wort Gottes. Es wird den Leib hervorbringen, den vollendeten Leib Jesu Christi, welcher die Braut ist. Der Leib Christi ist noch nicht vollendet. Wie viele wissen das? Mann und Frau sind eins. Und Christus ist ein Leib, das Wort. Die Braut wird der Rest von jenem Leib sein. Und die zwei zusammen bilden wiederum ein Leib, wie Adam und es am Anfang war. Ein Mann und seine Frau sind eins. Nun sie, die wahre Braut, ist so an ihn verkauft, dass sie keine eigenen Gedanken gebraucht. Seine Gedanken sind sein Wille und sein Wille ist sein Wort. Nun seht auf die sogenannte Braut, die durch einen Menschen erwählt ist. Vergleicht nun die geistliche Braut mit der natürlichen von heute. Eine moderne Isabel, verzaubert durch ihren Ahab, Max Factor Schönheiten und alles Mögliche. Schaut auf die Kirche. Es ist genau das Gleiche. Eine Dirne zu dem Wort des lebendigen Gottes. Große Denominationen, vornehme Gebäude, viel Geld, große Gehälter. Die sind alle verkauft. Männer stehen auf der Kanzel und billigen alles und sagen, dass es schon alles richtig ist. Und lassen sie so gewähren. Es ist eben Betrug, das ist alles. Wahrlich ein blindes, laodiceisches Gemeindezeitalter. Genau das, was die Bibel sagt, dass es sein würde. Du sagst, ich bin reich, ich sitze wie eine Königin und bedarf nichts und weiß nicht, dass du der Elendeste und der Jämmerlichste und arm und blind und bloß bist. Wenn das nicht so spricht der Herr ist, von Offenbarung 3, dann habe ich es nie gelesen. Das ist es, was sie ist. Und sie weiß es nicht. Denk da mal nach. Wenn du einem Mann oder einer Frau auf der Straße sagen würdest, dass sie nackt sind und dass sie bloß sind und sie dann erwidern würden, kümmere dich nicht um deine eigene Angelegenheit. Nun, da wäre dann irgendwo Schwachsinn. Da lief etwas verkehrt mit ihrem Verstand. Du kannst das Wort Gottes lesen und die Leute sollten es auch tun. Die Menschen sehen die Taufe des Heiligen Geistes, die wir heutzutage haben, und sie schauen auf dich, als wenn du verrückt wärst. Wenn du ihnen sagt, dass sie wiedergeboren werden müssen, dass sie die Bibel glauben müssen, dann sagen sie, das war eine jüdische Fabel, das war vor Jahren. Unsere Gemeinde hat den Weg. Elendig, jämmerlich, blind, nackt, und sie wissen es noch nicht einmal. Und die Bibel sagt, dass es der Zustand sein würde, wo sie hineingeraten würden. Wie könnte je ein wahrer Prophet dieses nicht sehen? Er strömt gerade in all unsere Gemeinden hinein. Schaut nur darauf. Eben in eine moderne Neigung. Die alte Hure und die Töchter von Offenbarung 17 geben den armen, blinden, jämmerlichen Menschen ihre Lehre. Es ist die Theologie, die im Widerspruch zu den Worten Gottes ist. Und sie fanden in ihr die Seelen der Sklaven und Männer und Frauen von überall. Anstatt dass sie die Leute aufmerksam machen würden, Christus bestätigt sein Wort, welches die Menschen anzieht. Er zieht nicht die Menschen von den Gemeinden an, die von den großen Denominationen mit den großen Taten und viel Geschäftigkeit und einfallsreichen Dingen gezogen werden. Das Wort Gottes aber zieht die Braut Christi an. Nun, beachtet. Es ist interessant zu beobachten, wie die Gemeinde die Aufmerksamkeit der Leute mit kurzen Haaren und geschminkten Gesichtern anzulocken versucht. Sie denken auch, dass sie wie Engel singen, lügen aber wie der Teufel, rennen die ganze Nacht herum, tanzen und denken sich nichts dabei. Sie denken, dass das schon alles richtig ist, das ist schön. Aber ihr seht, das ist eine falsche Aufmachung. Das ist nicht das Wort Gottes. Inzwischen lenkt die wahre Braut die Aufmerksamkeit Gottes auf sich, indem sie sein Wort hält. Nun passt auf. Lasst uns nun Christus beobachten. Ihr sagt, gut, nun warte eine Minute. Wie steht es mit jener Schönheit, über die du sprichst? Die Bibel sagt in Jesaja 53, 2, dass wenn Jesus kommt, dass dort keine Schönheit an ihm war. Dass wir seiner begehrt hätten. Ist das richtig? Da ist keine Schönheit. Wenn er in der weltlichen Schönheit gekommen wäre, wie Satan es heute tut, dann wären die Menschen um ihn herum gerannt. Sie hätten ihn auf die Weise angenommen, wie sie es heute mit der Kirche tun. Sie hätten ihn geglaubt und hätten ihn empfangen, wie sie es heute mit Satan tun. Gewiss hätten sie das getan. Aber er kam nicht in jeder Art Schönheit. Er kommt immer in der Schönheit des Charakters. Christus war nicht ein schöner, populärer, starker und kräftiger Mann. Gott erwählt jede Art nicht. Ich erinnere mich daran, dass eines Tages ein Prophet hinaufging, um einen König zu finden und um ihn dann zum König zu sagen. Einer von den Söhnen Isais, der den Platz eines anderen Königs, Saul, einnehmen sollte. Und so stellte Isai einen vor, und er war ein großer, gewaltiger, netter Junge, und er sagte, die Krone würde gut auf seinem Haupt aussehen. Der Prophet ging hin, um das Öl auf ihn zu gießen, aber er sagte dann, Gott hat ihn verworfen. Und er lehnte jeden von ihnen ab. bis er zu einem kleinen, krummschultigen, schon älteren, rötlich aussehenden Burschen kam. Auf ihn goss er das Öl. Und er sagte, Gott erwählte ihn. Sieh, wir haben das Ansehen der Person, wenn wir wählen. Gott aber erwählt durch Charakter. Charakter. Er war niemals ein Charakter da wie der von Jesus Christus. Er lebte in ihm und manifestierte ihn. Wir sehen, dass das wahr ist. Es ist nicht die weltliche Schönheit von ihm, die seine Braut anzieht. Es ist sein Charakter. Nach dem Charakter der Gemeinde hält Jesus Ausschau. Nicht nach großen Gebäuden, nicht auf eine gewaltige Denomination, sind mit vielen Mitgliedern. Er verhieß das, wo immer zwei oder drei zusammen versammelt sind, er mitten unter ihnen ist. Das ist wahr. Darin ruhen die Hoffnungen des korrekten Gläubigen, nämlich auf jenem Wort Gottes, welches die bestätigte Wahrheit ist. Was ist es? Erwählt durch sein Wort. Nicht eine Gruppe, die die Welt liebt. Sie hassen das. Kein Wunder, dass sie von ihm geschieden ist. Sie hat seine Offenbarung verfehlt. Sie hat sie nicht. Er sorgt nicht für sie wegen der Art und Weise, wie sie handelt. Sie hat so viel von diesem weltlichen Zeug. Er schaut nach ihrem Charakter. Dem Charakter von Christus. Nun, noch einen Augenblick. Das ist es. Er erwählt eine Braut, um seinen Charakter zu reflektieren. Die modernen Gemeinden von heute verfehlen aber gewiss sein Programm um Millionen Meilen. Denn sie verleugnen diese Wahrheit.
So how could it be?
Darum, wie könnte es sein? Nun, er hält Ausschau nach dem Tag, an dem die Braut geformt ist, Hebräer 13 an, genau wie es war, wie er war. Es muss sein selbes Fleisch sein, dasselbe Gebein, derselbe Geist, alles dasselbe, eben genau aufgebaut. Und dann werden die zwei eins sein. Es sei denn, die Gemeinde wird da sein, es sei denn, dass die Gemeinde so wird, sonst ist sie nicht eins. Der Charakter von ihm, das Wort für dieses Zeitalter, muss geformt werden. Sie muss geformt werden, gleich wie er ist. Nun, abschließend möchte ich den Grund sagen, warum ich diese Dinge sagte. Und dann werde ich schließen. Neulich in der Nacht, etwa 3 Uhr am Morgen wachte ich auf. Nun, ich fordere jeden von euch auf, dieses zu beantworten. Habe ich euch je etwas im Namen des Herrn gesagt, als nur das, was richtig ist? Es ist immer richtig gewesen. So wahr mir Gott helfe. Gott weiß, dass es wahr ist. Von den tausenden Dingen, die mir gesagt wurden, gibt es nicht eines in der Welt, wo er es die um ein Wort verfehlt hätte. Es traf immer vollkommen ein. Sogar als ich neulich in Phoenix war, es war vor etwa einem Jahr und ich sprach über jene Botschaft, Herren, welche Zeit ist es? Und ich sagte euch, dass ich dort draußen 7 Engel treffen würde und dass dies das Öffnen von den Siegeln sein würde. Und das Live-Magazin griff es auf und machte einen Artikel davon. Und dieser große Lichtbogen, der in der Luft hinaufging, war etwa 48 Kilometer hoch und 43 Kilometer breit. Und sie sagten, dass sie nicht herausfinden konnten, was es war. Und sie wissen es immer noch nicht. In diesem Gebäude sitzen heute Abend Menschen, die bei mir standen, als es geschah. Es war genau auf die Weise, wie es gesagt wurde. Er erzählte mir von den Dingen, die geschehen sollten, wie jedes von jenen Siegeln geöffnet wird und wie Geheimnisse gesagt werden, die durch das Zeitalter den Reformatoren verborgen waren und so weiter. So geschah es und es war einfach vollkommen. Ich stand dort auf der Spitze des Hügels. 3 oder 4 Menschen sind gerade jetzt gegenwärtig, ja sogar noch mehr. Ich ging den Hügel hinauf. Der Heilige Geist sagte, hebe jeden Feldstein auf. Wir waren beim Jagen. Er sagte, werf ihn in die Luft und sage, so spricht der Herr, und ich tat es. Und von dort kam ein kleiner Wirbelwind herab. Und ich sagte, innerhalb von 24 Stunden werdet ihr die Hand Gottes sehen. Und hier sind jetzt Männer anwesend. Am nächsten Tag ungefähr 10 Uhr standen sie dort, und ich sagte, macht euch bereit, geht dort unter die Autos. Es war wieder warm. Ich sagte, etwas ist im Gericht zu stehen. Dort in der großen Canyon. Und es war ein klarer Himmel. Dort oben in einer großen Schlucht kam ein wirbelndes Feuer hernieder vom Himmel und bewegte sich schnell und schlug gegen die Wände. Und ich stand direkt darunter und ich nahm meinen Hut ab und hielt meinen Kopf. Und es fegte ungefähr 90 Zentimeter bis 1,20 Meter über mich hinweg und es schlug direkt ein Loch in jene Wand hinein. Es knallte dreimal und es ging zurück in den Himmel, wirbelte nochmals herum und kam dreimal hinüber. Es schlug sogar die Spitzen der Mosquito-Sträucher in einen Umkreis von 180 Metern ab. Hört ihr die Männer Amen sagen? Sie waren dort, als es geschah. Seht ihr? Und es knallte dreimal. Als ich dort unter den Autos hervorkroch und zurückkam, sagten sie, wenn ich das getroffen hätte, dann wäre dort jetzt noch nicht mal ein Fettfleck. Ich sagte, er war es. Er sprach zu mir. Gott spricht durch einen Wirbelwind. Seht? Und dort war jene gleiche Feuersäule, die ihr auf den Fotos seht. Und als es hinaufging, sagten sie, was ist es? Und ich sagte, das Gericht trifft die Westküste. Zwei Tage danach schien Alaska zu versiegen. Es traf es dort einmal. Der erste Schlag, wo die, ihr müsst etwas tun, um es zu versinnlichen. Wie ein Mann, der etwas wie Salz in einen Krug tat und es dann in das Wasser warf und sagte, so spricht der Herr, lass dort süßes Wasser sein. Und ein anderer, Jesus nahm das Wasser und goss es in einen Krug und machte Wein davon. Ihr müsst etwas haben, um es zu versinnbildlichen. Das ist es, was jenes war. Es ging hinauf in den Himmel und kam hernieder. Das setzt jeden kleinen Wirbelwind in Bewegung. Und innerhalb von 24 Stunden erschütterte es jenen Berg, bis es ein Loch herausgeschlagen hatte. Prediger Blair, der hier sitzt und eben auf mich blickt, er war dort und hob einige von diesen Stücken auf und so weiter. Hier ist Terry Softman und sie stehen hier und Billy Paul und Bruder. Viele sitzen hier drinnen, die dort waren und es sahen, als es geschah und es herausgerissen wurde. Das ist keine Fantasie, das ist die Wahrheit. Das war nicht in jenen Tagen der Bibel, das ist jetzt. Seht, derselbe Gott zeigt mir immer diese Dinge. Und sie trafen immer genau auf den Buchstaben ein. Noch nie haben sie je versagt. Nun, ich rühme ihn. Vor ein paar Wochen war ich in einer Vision. Und ich stand auf einem hohen Platz. Und ich sollte die Vorschau der Gemeinde sehen. Und ich bemerkte etwas. Und ich stand dort und blickte gegen Westen. Dort kam eine liebliche Gruppe von Frauen. Sie waren wirklich bescheiden gekleidet. Schön. Das lange Haar war hinten sehr nett befestigt. Sie hatten Ärmel und lange anständige Röcke. Sie waren alle in einem marschierenden Gleichschritt, etwa wie vorwärts christliche Soldaten, marschiert wie zum Krieg, mit dem Kreuz Jesu, welches vorausgeht. Und als sie vorbeigingen, stand ich dort und da war irgendetwas, ein Geist, Gott. Und er sagte, das ist die Braut. Und ich schaute und mein Herz war voller Freude. Und sie ging dort herum und ging hinter mir herum. Nach einer Weile, als sie zurückkam, sagte er, nun kommt die Vorschau der modernen Gemeinde. Und hier kam die asiatische Gemeinde hervor. Ich habe noch nie einen solchen schmutzigen Haufen gesehen.
Hier kamen die anderen Gemeinden von verschiedenen Nationen. Sie sahen schrecklich aus. Ich sage dieses, weil ich vor Gott pflichtgebunden bin, die Wahrheit zu sagen. Und er sagte, hier kommt nun die Vorschau der Gemeinde von Amerika. Wenn ich je einen Haufen von Teufeln gesehen habe, dann war es dieser. Diese Frauen waren splitternackt. Sie hielten an ihrer Vorderseite einen alten, grau aussehenden Gegenstand, ähnlich der Farbe einer Elefantenhaut. Sie hatten überhaupt kein Oberteil an. Sie taten diese unsinnige Art. Es waren jene Tänze, welche diese Kinder hier draußen vorführen. Es war jener Zwist und das Zeug und jene Art von Musik spielte dort. Und als ich Miss USA kommen sah, wurde ich beinahe ohnmächtig. Nun, das ist, so spricht der Herr. Wenn ihr mir glaubt, dass ich sein Diener bin, dann glaubt mir jetzt. Ich würde das für nichts in der Welt sagen. Es ist nicht genügend Geld in der ganzen Welt, das mich veranlassen würde, das zu sagen, wenn es nicht wahr wäre. Und als sie vorbeikamen, da war es die am schmutzigsten aussehende Sache, die ich je gesehen habe. Ich dachte, Gott, wie hart haben Prediger und wir Brüder uns abgemüht, um dir eine Braut zu bringen. Und das ist das Beste, was wir tun konnten. Sie twistete und hielt dieses vor ihrer Vorderseite. Es war wie einer von diesen Hula-Röcken. Sie hielt es vor ihrem Körper, vor ihren tiefer gelehnten Körperteilen. Sie tanzten und twisteten, so wie diese Kinder es hier draußen bei diesen unanständigen Shows tun. Sie twisteten. Das war Miss Christenheit von Amerika. So helfe mir durch die Hilfe Gottes. So sieht die Sache vor dem Angesicht, vor seinem Angesicht aus. Ich wurde fast ohnmächtig. Ich dachte an all die Anstrengungen, an das Predigen und an das Überzeugen. Jede von ihnen hatte geschnittenes Haar. Sie twisteten und machten so weiter und hielten dieses vor ihrem Körper. Und sie kamen mit dieser übernatürlichen Art dorthin, wo ich stand. Ich konnte ihn nicht sehen, ich konnte ihn aber hören, wie er zu mir sprach. Er war direkt um mich herum. Aber als sie diesen Weg einschlugen, twisteten sie eben und lachten und gingen weiter. Und sie machten weiter so und hielten dieses an ihrer Vorderseite. Ich stand nun in seiner Gegenwart. Als sein Knecht versuchte ich, alles für ihn zu tun. Und das war das Beste, was ich für ihn tun konnte. Ich dachte, Gott, was hat es mir genützt? Was hat es bewirkt, all das Weinen und das Flehen und das Überzeugen, die großen Zeichen, Wunder und Wundertaten, die du zeigtest? Ich stand dort und ging nach Hause und weinte, nachdem ich zu ihnen gepredigt hatte und alles Mögliche tat. Was hat es mir gebracht? Und dann muss ich dir so etwas wie das als Braut darbieten. Und als ich dort so stand und schaute, ging sie vorbei. Ihr könnt es euch ja vorstellen, an ihrer Rückseite hatte sie nichts an. Sie hielt dieses an ihrer Vorderseite und führte diesen Tanz mit Schüttelbewegungen aus, wie jener Zwist, und wirbelte ihre Beine so heraus. Oh, es war so geschmacklos, wie sie das vollführte. Ihr Körper schüttelte sich so herum.
Ihr sagt,
was bedeutet das, Bruder Branham? Ich weiß es nicht. Ich sage euch nur, was ich gesehen habe. Und als sie so vorbeikam, blickte ich auf sie. Oh, ich wurde wirklich mutlos. Und ich drehte mich eben um und ich dachte, Gott, ich bin ungeeignet. Es hat keinen Zweck, dass ich noch irgendetwas versuche. Ich kann genauso gut aufhören. Ist Carla Williams, wenn du hier bist, jener Traum, den du mir vor einer Weile erzähltest, welchen du neulich nachts hattest und der dir zu schaffen machte, dort ist es. Das Steuerrad ist von meiner Hand genommen. Dann dachte ich,
dass ich es genauso gut vergessen könnte. Ich war erledigt. Ganz plötzlich hörte ich, wie sie wiederum kamen. Und auf diese Seite kam die gleiche Braut, die auf jener Seite herumging. Hier kamen diese kleinen Damen wieder. Jede von ihnen war in ihrer nationalen Kleidung gekleidet, von wo sie herkamen, wie die Schweiz, Deutschland und so weiter. Jede trug ihre eigene Kleidungsart. Alle hatten lange Haare, genau wie die erste. Und hier kamen sie und gingen vorwärts, christliche Soldaten, marschieren wie zum Krieg. Und als sie vorbeimarschiert war, stand die Vorschau dort, wo wir standen, still. Plötzlich blickte jedes Auge noch dort. Dann drehten sie sich um und marschierten weiter. Und gerade als sie anfingen, in den Himmel hinaufzugehen, ging diese andere Gruppe zu dem Rand eines Hügels und stürzte dort hinab. Diese fingen an, direkt in den Himmel hinauf zu marschieren, und als sie dort dahin marschierten, bemerkte ich, wie ein paar von den kleinen Mädchen am Ende, es sah so aus, als wären sie ausländische Mädchen, wie von Schweden oder aus der Schweiz oder von irgendwo, anfingen herumzublicken. Ich sagte, tut das nicht. Tut das nicht, geht nicht aus jenem Schritt. Und als ich so schrie, kam ich zu mir in der Vision und stand dort mit meiner ausgestreckten Hand. Und ich dachte, nun, das ist der Grund, warum ich heute Abend dieses sagte. Ich möchte euch eine Frage stellen. Ist es später, als wir denken? Könnte sie bereits gerufen und erwählt sein, hineinversiegelt? Da wird keiner mehr nachträglich sein, wisst ihr? Könnte es möglich sein? Oh ja. Oh ja. Erinnert ihr euch noch, was ich neulich beim Frühstück sagte? In den Pollen, in den männlichen und weiblichen hervorkommt, sind Millionen Keime, die hervorkommen, Millionen Eier, die hervorkommen, aber da ist nur eins, welches lebt. Sie sind alle ähnlich im Aussehen. Eines aus einer Million. Jedes von ihnen das gleiche, Ei und dieselbe Keimart. Eines von ihnen lebt und der Rest von ihnen stirbt. Niemand kann sagen, welches das reife Ei ist und was damit los ist. Gott hat das zu bestimmen. Ob es ein Junge wird oder ein Mädchen, blond oder brünett oder was immer es sein wird, Gott hat es zu bestimmen. Nicht das erste ist ausschlaggebend, sondern das, welches Gott dafür bestimmt hat. Vielleicht kommt eins hier hervor und eins, wenn ihr es je in einem Reagenzgläschen beobachtet habt, wie sie zusammenkommen. Ich habe es beobachtet. Gott hat das zu bestimmen. Jedes von ihnen ist recht ähnlich. Es geschieht durch Wahl. Die natürliche Geburt ist durch Wahl. Gott nimmt eine aus einer Million heraus. Als Israel Ägypten verließ, waren ungefähr 2 Millionen Menschen auf dem Weg ins verheißene Land. Jede von ihnen war unter dem gleichen Opferlamm, ohne welches sie nicht gelebt hätten. Jeder von ihnen hörte auf Moses, den Propheten. Jeder von ihnen war auf ihn im Roten Meer getauft. Jeder von ihnen tanzte auf und ab die Frauen mit Miriam an der Seite der Meeresküste, als Gott den Feind vernichtete. Jeder von ihnen stand mit Mose und sie hörten ihn im Geiste singen. Jeder von ihnen aß Manna draußen in der Wüste, das vom Himmel herabkam. Täglich neues Manna herunter, welches ein Sinnbild auf die Botschaft ist. Jeder von ihnen aß davon. Aber wie viele aus den 2 Millionen schafften es? Zwei. Einer aus einer Million. Wenn man die Katholiken und alle anderen zusammenzählt, dann gibt es heute Abend ungefähr 500 Millionen Christen in der Welt. Wenn die Entrückung heute Abend sein würde, dann würde es bedeuten, dass wenn einer aus einer Million herausgenommen würde, ich sage nicht, dass es so ist, aber wenn es so wäre, dann würden 500 Menschen in den nächsten 24 Stunden vermisst werden. Du würdest noch nicht einmal etwas davon hören. Denn da fehlen sowieso so viele, die man nicht zählen kann. Dann könnte es sein, es könnte geschehen, Freunde, wie es war, als Johannes der Täufer kam, sogar die Jünger sagten, warum sagt die Schrift, warum sagt die Apostel, vielmehr die Propheten, warum sagt man, dass Elia zuerst kommen muss, um alle Dinge wiederherzustellen. Er sagte, ich sage zu euch, Elia ist bereits gekommen und ihr habt es nicht gewusst. In einem von diesen Tagen könnten wir hier zurückgelassen sein. Wie steht es da mit der Entrückung, die doch vor der Trübsal sein sollte? Sie hat bereits stattgefunden und ihr habt es nicht gewusst. Der ganze Leib ist versiegelt, bleibt im Gleichschritt. Ich sage nicht, dass es auf jene Weise ist. Ich hoffe, dass es nicht auf jene Weise ist. Aber Freunde, wenn wir heute Abend ein Gefühl in unserem Herzen haben, dass wir unser Leben und die Dinge, die wir getan haben, in Ordnung bringen sollten, dann lasst mich euch einen Rat als Predigerbruder geben. Ich sage dieses jetzt zum ersten Mal auf der Kanzel. Ich habe heute Abend für diese Zeit mehr verwendet als für andere Dinge, die ich früher vor der Öffentlichkeit sagte, weil ich große Freiheit in diesen Versammlungen hatte. Wenn ihr mir glaubt, dass ich der Prophet Gottes bin, dann hört auf das, was ich euch sagte. Wenn da nur etwas Empfindung in deinem Herzen ist, dann solltest du gerade jetzt zu Gott kommen. Du solltet es tun. Ihr Menschen, haltet eben eine Minute an. Blickt auf eure Glaubensbekenntnisse, denen ihr dient. Blickt in eure Gemeinden. Stimmen sie ganz genau mit dem Wort Gottes überein? Hast du jede Voraussetzung getroffen? Sagst du, ich bin ein guter Mann, so wie es Nikodemus war, und so war auch der Rest von ihnen. Sie waren fein. Seht, das hat damit nichts zu tun. Und ihr Frauen, ich möchte, dass ihr in den Spiegel blickt. Und schaut, was Gott von einer Frau verlangt zu tun. Seht in dem Spiegel Gottes und nicht in deinem Gemeindespiegel. Im Spiegel Gottes sehe nach, ob du in deinem Leben die geistliche Braut Christi nachweisen kannst. Prediger, denkt dasselbe. Haltet ihr etwas zurück, um die Gefühle von jemandem dort nicht zu verletzen? Was wäre, wenn sie dich aus der Gemeinde hinaustäten? Wenn du so fühlst, mein lieber Bruder, lass mich dich warnen in dem Namen Jesu Christi. Flieh gerade jetzt davon. Und Dame, kannst du dich mit der Qualifikation einer Christin messen, nicht mit einer Namenschristin? Ist dein Herz und dein Leben so geformt, genau so, wie Gottes Heiratsurkunde es hier sagt, wie es sein soll? Und Gemeindeglieder, wenn deine Gemeinde nicht so ist, um sich mit der Qualifikation Gottes, seines Wortes messen zu können, dann komm davon heraus. Kommt in Christus hinein. Das ist eine ernsthafte Warnung. Wir wissen nicht die Zeit, doch eines Tages, ihr wisst die Zeit auch nicht, wird diese Stadt hier draußen auf dem Boden von diesem Ozean liegen. O Kapernaum, sagte Jesus, du bist vom Himmel erhöht worden. O Kapernaum, sagte Jesus, die du bis zum Himmel erhöht worden bist, bis zur Hölle wirst du hinabgestoßen werden. Denn wenn in Sodom und Gomorra die Wunderwerke geschehen wären, sie wären geblieben bis auf den heutigen Tag. Und Sodom und Gomorra liegen auf dem Boden des Toten Meeres. Und Kapernaum liegt ebenso auf dem Grund des Meeres. Die Stadt, die du beanspruchst, die Stadt der Engel zu sein, die du dich selbst erhoben hast in den Himmel und hast all die schmutzigen, scheußlichen Dinge der Mode und Dinge getan, bis sogar das Ausland hierher kam, um unseren Schmutz zu nehmen, um ihn dann wegzusenden, du mit deinen feinen Gemeinden und Kirchtürmen und so weiter in der Weise, wie du es tust, denke daran, eines Tages wirst du auf den Grunde dieses Meeres liegen. Diese große untergrabene Wabe ist jetzt gerade unter dir. Der Zorn Gottes stößt gerade unter dir hervor. Wie lange wird er diesen Sandbank, die darüber hängt, noch halten? Wenn jener Ozean dort draußen eine Meile tief hereinfluten wird, direkt bis zum Saltonsee hin. Es wird ärger sein als der letzte Tag von Pompeji. Tut Buße, Los Angeles. Tut Buße, ihr Übrigen, und wendet euch zu Gott. Die Stunde seines Zornes ist auf der Erde. Flieht, während noch Zeit ist, zu fliehen, und kommt in Christus hinein. Lasst uns beten. Teurer Gott, mein Geist ist erschüttert. Mein Herz lässt Tränen der Warnung hervorkommen. Gewähre, o Gott, dass Männer und Frauen nicht denken, dass ich dieses nur als Scherz erzählte. Und mögen die Leute in der Gemeinde nicht denken, dass ich irgendwie voreingenommen oder gegen sie wäre. Mögen sie erkennen, Herr, dass es in Liebe ist. Du legst mir Zeugnis ab, allmächtiger Gott, dass ich an dieser Küste entlang auf und ab ging und jedes Jahr dein Wort verkündigte. Nimm mein Zeugnis, oh Gott, wenn es heute Abend geschehen würde, dann habe ich die Wahrheit gesagt. Du weißt, dass diese Vision von der Braut die Wahrheit ist. Ich habe deinen Namen dabei gebraucht, Herr, und ich sagte es, es war, so spricht der Herr. Und ich fühle, dass ich mir bewusst bin, Herr, über das, was ich tue. Darum bete ich dich, Herr, in Jesu Namen, dass die Menschen heute Abend erschüttert werden und vor dem Zorn fliehen, der kommen soll. Denn Ichabod ist über den Türen und über jede Nation geschrieben. Ein schwarzes Prüfzeichen wird darüber angebracht. Der Geist Gottes wurde betrübt und nicht. Sie sind in der Waage gewogen und zu leicht befunden. Das Fest von König Nebukadnezar hat sich erneut mit den betrunkenen Partys und halb bekleideten Frauen wiederholt, die sich selbst Christen nennen. O Gott des Himmels, habe Gnade über eine sündige Welt und über ein sündiges Volk, Herr, wie wir es heute Abend sind. Gott, ich versuche, in die Bresche zu stehen und bitte um göttliche Barmherzigkeit, dass du heute Abend zu dieser Menge sprichst und deine Braut zur Aufmerksamkeit rufst, Herr, nicht, dass sie durch irgendein Zeichen von irgendeinem Glaubensbekenntnis marschieren, sondern durch den Klang des Evangeliums des Herrn Jesus Christus. Gewähre es, o Gott, lass es heute Abend bekannt werden, dass du Gott bist und dein Wort die Wahrheit ist. Angesichts dieser Menschen sind wir nun ernsthaft und wir rufen sie zu der Aufmerksamkeit deines Wortes. Im Namen Jesu Christi bete ich für sie, Herr. Sie haben dich jenseits ohne den Schatten des Zweifels gesehen, wie du dich außerhalb der Glaubenssatzungen bewegst und ihnen sagst, was in ihrem Herzen ist. Und du weißt, Herr, was nun dabei ist zu geschehen. Du weißt, dass es die Wahrheit ist, oh Gott. Und ich bitte dich in Jesu Namen, lass den Heiligen Geist wiederum Fürsprache einlegen, Herr, und ziehe aus dieser Zuhörerschaft, Herr, solche, die geschrieben sind in dem Lebensbuch des Lammes. Bewähre es, oh Gott, ich bitte es von ganzem Herzen. Diese Menschen, Herr, würden mir natürlich den letzten Pfennig geben, den sie haben, um die Botschaft zu unterstützen. Sie würden alles tun, was sie können. Aber, oh Gott, wenn es dahin käme, sich damit zu decken und hineinzukommen, ich bete Gott, dass dieses der Abend sein wird, wo du sie belohnst und deinen Heiligen Geist auf diese Versammlung ausgießt. Und möge da keine Ausgelassenheit sein oder herumhüpfen, aber ein Weinen und ein Schreien und eine Buße, dass sie sich an den Hörnern des Altars festhalten, während wir sehen, wie das Gericht unter uns heute Abend brüllt. Gewähre es, Gott, ich bete es so aufrichtig, wie ich es nur kann, im Namen Jesu Christi. Mein Bruder, meine Schwester, ich weiß nicht, was da noch mehr zu sagen wäre, wenn ich vor eurem Angesicht Gnade gefunden habe, durch die Kraft Gottes, wenn ihr glaubt, dass ich sein Prophet bin. Dies ist das erste Mal, dass ich das in der Öffentlichkeit je sagte. Lasst mich euch das sagen. Ich verspüre eine befremdende Warnung. Ich neige nicht dazu, dieses zu sagen. Ihr wisst, ich tue das nicht. Ich handle nicht so. Ich zögerte, jene Botschaft zu sprechen und jene Dinge zu sagen und wich nach der Seite aus und tat alles Mögliche, um es nicht tun zu müssen. Es wurde aber gesagt, und es wird am Tage des Gerichtes als ein Zeuge dastehen, dass ich euch die Wahrheit gesagt habe. Es ist, so spricht der Herr Gott.
Oh,
Pfingstler, rennt um euer Leben, fliehe zu den Hörnern des Altars und schreit, bevor es zu spät ist. Die Stunde wird kommen, wo du schreien wirst und es keinen Zweck mehr hat, denn Esau suchte den Ort seines Erstgeburtsrechtes und er konnte es nicht mehr finden. Ich übergebe euch, oh Kalifornien, oh Versammlung des vollen Evangeliums, Geschäftsleute, welche ich liebe, welche ich mit ganzem Herzen zurechtgewiesen habe. Ich übergebe euch heute Abend, Jesus Christus, fliehe zu ihm. Lasst es nie zu, dass der Teufel euch je von diesem abhält. Steht aufrecht damit, bis jeder von euch mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, derart, dass es euch dahin bringt, dass ihr zu diesem Wort kommt. Jenes wird euch Frauen in Ordnung bringen. Jenes wird euch Männer in Ordnung bringen, wenn ihr sagt, dass ihr den Heiligen Geist bekommen habt. Aber es ist nicht mit diesem Wort übereinstimmend. Dann ist es ein anderer Geist in euch. Gottes Geist ist in seinem Wort. Das messianische, das gesalbte Wort. Die Braut muss eine Messiette sein. Das gesalbte Wort. Lasst uns auf unsere Füße stehen. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wenn ihr nie wieder meine Stimme hört, so Gott will, werde ich in ein paar Stunden nach Afrika reisen. Es mag sein, dass ich nie wieder zurückkehre. Ich weiß es eben nicht, doch ich sage euch von ganzem Herzen die Wahrheit. Ich habe es nicht unterlassen, euch alles zu sagen, was Gott mir zu sagen aufgetragen hat. Ich habe es im Namen des Herrn gesagt. Es ist ein ernsthafter Augenblick. Ich weiß es nicht auszudrücken. Ich habe 3 oder 4 Mal versucht, die Kanzel zu verlassen. Und ich konnte es nicht tun. Dieses ist eine ernsthafte Stunde. Vergesst es niemals. Dieses ist eine Zeit, wo Gott vielleicht seinen letzten Ruf machen wird. Es wird eines Tages seinen letzten Ruf machen. Wann, ich weiß es nicht. Aber ich sage euch, gemäß jener Vision, es sieht danach aus, dass die Braut im Begriff ist, vollendet zu werden. Schau auf die nominellen Gemeinden, die hereinkommen, als die schlafende Jungfrau wegen dem Öl kam. Sie verpassten es zu bekommen. Die Braut ging hinein. Die Entrückung ging hinauf. Und während sie gingen, um Öl zu kaufen, kam der Brautigam. Seid ihr eingeschlafen? Wacht auf, ganz schnell. Kommt zu euch selbst. Lasst uns beten. Ein jeder von uns, als lägen wir augenblicklich im Sterben, im Namen des Herrn. Ein jeder bete in seiner eigenen Art. Allmächtiger Gott, hab Gnade über uns, Herr. Habe Barmherzigkeit mit mir. Habe Barmherzigkeit mit uns allen. Was nützt es uns? Ganz gleich, was wir tun, wenn wir diese Dinge verpassen. Ich stehe hier und bitte um Barmherzigkeit, oh Gott, bevor diese große Stadt unter dem Meer sinkt und das Gericht Gottes über diese Küste fegt. Ich bete Gott, dass du deine Braut rufen wirst. Ich übergebe sie dir jetzt in dem Namen Jesu Christi. Amen.